Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 230. Heute steht jetzt wieder mal an der Depot Roast, Philipp.
Ich bin gespannt. Der Frühling ist da. Also machen wir den Grill an.
Genau.
Und es wird ein cooles, spannendes Depot. Ich sag mal so, ich würde einiges ändern, was aber nicht heißt, dass das Depot schlecht ist.
Das ist klar, ne? Auf jeden Fall. Ansonsten gibt es natürlich noch andere schöne Themen, und zwar haben wir heute die Quartalszahlen mit dabei.
Dann sprechen wir über Generationskapital.
Bayer ist wieder ein Thema.
KKR.
Novo Nordisk.
Wir sprechen über ETFs.
Über Großbritannien.
Dann Super Microcomputer.
Die Deutsche Pfandbriefbank.
Wir verabschieden uns von Helmer Eigenbau.
Und dann noch die Aktie der Woche.
Natürlich. Dann rösten wir das Depot.
Dann gibt es wie immer noch Investment-Idee und einen Ausblick.
Und ich würde sagen, als allererstes müssen wir natürlich klarstellen, unsere Werbepartner haben keinen Einfluss auf diesen Podcast hier. Nichtsdestotrotz ist das, was wir hier sagen, nur unsere eigene Meinung. Und wir möchten, dass du jetzt alles anhältst und in den Shownotes dir den Disclaimer einmal durchliest. Und Marcel, ich würde vorschlagen, du siehst es draußen, die Sonne scheint. Manche Leute werden sich jetzt wieder auf YouTube beschweren über vorhandene Dachfenster.
Das stimmt.
Aber die Sonne scheint, und wisst ihr was, oder weißt du, was das bedeutet?
Dass Leute joggen gehen.
Und natürlich, dass ich Geld verdiene gerade. Nämlich dank unserem ersten Werbepartner heute. Und das ist Soli. Und da habe ich ja hier mein schönes Endface-System. Und für alle, die jetzt auf YouTube dabei sind oder natürlich auch im Podcast hören, fahrt mal rechts ran, lauft mal rechts ran und schaut euch mal den Link auch mal in den Shownotes an zu YouTube. Und wir haben ja ein Haus, Doppelhaushälfte mit Wärmepumpe, und haben unsere PV-Anlage von Soli geholt. Und es ist Freitag, der 8. März, 8.45 Uhr. Und jetzt gerade, Marcel, produzieren wir 2,3 kW. Die Waschmaschine läuft, 1 kW verbrauchen wir, und mit 1,4 kW wird der Speicher geladen. Und allein schon heute haben wir eine Netzabhängigkeit gerade mal nur noch von 71%. Und allein diese Woche, die Sonne hat ordentlich hier geschienen, 53%.
Schön.
Also die Hälfte, mehr als die Hälfte unseres Stroms oder fast die Hälfte, ziehen wir gerade von der Sonne und speichern ihn. Und das gefällt mir richtig gut. Und man sieht es richtig in den Monaten, wie das ganze Thema jetzt sinkt. Im Januar, wo es ja kalt und dunkel war, haben wir bezogen, Haus mit Wärmepumpe, ganz wichtig, 702 kW, haben produziert 222. Im Februar, der Monat war kürzer, 253 produziert und nur noch 374 bezogen. Und allein jetzt haben wir diesen Monat gerade mal 70 bezogen und 99 produziert. Also wir haben schon mehr produziert, als wir bezogen haben.
Sehr gut.
Es ist eine coole Sache. Ich bin gespannt. Wir werden es ja dieses Jahr mal komplett tracken. Und da kommt noch einiges dieses Jahr dazu. Dynamische Stromtarife, weil man darf jetzt nämlich auch bald nachts, wenn der Strom günstig ist, seinen Speicher laden. Und das wird natürlich interessant, wenn es dann dunkel ist. Deswegen, und wir sind ja auch für antizyklische Investments, und Enphase hat laut Experten tatsächlich auch das beste System. Kannst du, wenn du möchtest, dich mal in den Shownotes bei Soli beraten lassen. Jemand hat auch, ja, wir haben ein Lead generiert, hätte ich gar nicht gedacht. Liebe Grüße gehen raus, wenn du das hier gerade hörst. Dann melde ich auch gerne mal auf Instagram.
Ja, auch da ist Feedback.
Würde mich mal interessieren, ob du genau dieselben positiven Erfahrungen mit Soli gemacht hast wie ich. Jetzt interessiert mich natürlich deine Woche noch. Wie war's?
Ja, arbeitsreich. Konnte wieder ein paar Projekte abschließen und dann mich auch wieder ein bisschen mehr dem ganzen Thema Aktien widmen. Und deswegen habe ich auch auf unserer Webseite den Rückblick aus dem ersten Quartal wieder aktualisiert. Also wer da mal reinlesen möchte,
stellen wir in die Shownotes, oder?
Gerne. Genau, ansonsten gab es natürlich Quartalszahlen, die ich wieder verfolgt habe, unter anderem, und das würde ich gleich mal hier so mit reinwerfen, Philipp, weil es dich wahrscheinlich brennend interessiert, die Aktie von CrowdStrike.
Oh yes,
hier es gab ist es
Jump, 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 kennst du das?
Ja, genau, das, also die Älteren erinnern sich hier, und das hat man so schön. Also wirklich hervorragende Zahlen, ne? Also gerade im Gewinn hat man hier deutlich übertroffen, man hat auch umsatzseitig den Markt schlagen können, 32,6%, also Hut ab. Tolle Sache, auch die wiederkehrenden Umsätze stiegen deutlich an, um 34%. Also man merkt hier, dass zunehmend die Kunden zu CrowdStrike kommen und da auch immer mehr Geld dalassen. Die Prognose konnte auch überzeugen, auch da liegt man über den Erwartungen für Gewinn und auch Umsatz. Also insgesamt muss man sagen, zu Recht ein starkes Quartal, ein starker Ausblick. Und man kann auch sagen, dass es ganz klassisch zu Recht so ist, dass die Aktie ausgebrochen ist. auf plus 10% dann am Ende des Tages, zwischenzeitlich waren es zwar 23%, da wurde natürlich erstmal wieder abverkauft ein bisschen. Und man hat gleichzeitig noch die Übernahme von Flow Security bekannt gegeben. Da natürlich keine Eckdaten, weil es ein privates Unternehmen ist. Und ich habe mal geschaut, was die machen.
Ich auch. Also erzähl.
Okay, also genau, also du kannst mich gerne, ich habe es jetzt relativ kurz gefasst, aber es geht um, klar, Datensicherheit auf der einen Seite, aber auch um die Klassifizierung von Daten, dass die eben, ich sag mal, super gut schnell eingeordnet werden innerhalb der Cloud und auch natürlich rundherum in einem unternehmerischen Prozess. Und fand ich ganz spannend, wird sicherlich da komplettieren, das Geschäftsmodell.
Ich habe es mir einfach gemacht und habe die KI gefragt.
Stimmt.
Und ich schreibe dann auch immer und habe gefragt, hier, erklärst mir mal, wie als wenn ich 5 wäre. Und das ist genau mein Niveau. Das ist super.
Technisches Niveau.
Ja, Horizont von einem Teletubby. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
Stimmt.
Und ich habe nichts verstanden von dem, was du gerade gesagt hast, weil ich kein KI-Experte bin. Aber Marcel, glaub mir, du wirst jetzt verstehen, was ich dir sage.
Okay.
Flow heißt ja Fluss.
Ja, das stimmt.
Und da gibt es ja den im Internet, gibt es ja diesen Datenfluss.
Mhm.
Und sie machen sowas, das musst du dir vorstellen, wie als wenn sie die Autobahn beschützen mit Leitplanken. Damit niemand anderes, der da nicht drauf gehört, drauf fahren soll.
Genau, deine Daten abgreift quasi.
Genau, also Autobahn. Sie sind ja vor Ort, also vor Ort in der Cloud für Sie vor Ort.
Ja.
Und jetzt schützen Sie auch noch die Daten auf dem Weg in, raus aus der Cloud etc. Und das erinnert mich auch so ein bisschen das, was an Komponente, was Cloudflare anbietet.
Ja, so ein bisschen.
Die Datenautobahnen beschützen. Und CrowdStrike sagt es ja selber, die Kunden wollen eine All-in-One-Lösung und sie merken einfach, dass du hast ein Riesen, also wenn dir nichts passiert, ja, dann hast du ein Riesenvertrauen natürlich auch. Und deswegen sagen sie ja auch selber, sind sie in der Lage, ordentlich Kunden zu gewinnen.
Ja.
Und was ich super interessant finde, ist, dass man sieht es hier auch bei Seeking Alpha, sieht man ja die gehandelten Volumina. Und die sind immer vor den Quartalszahlen, steigen die immer schön an. Dann hast du den Peak auf einmal, da merkst du dann dieser Surprise. Und dann wird's wieder ruhig. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, wir sind hier fast bei 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und erwarten dieses Jahr einen Umsatz von fast 4 Milliarden.
Ja.
Also sportlich. Richtig sportlich. Die Aktie hat 163% in einem Jahr gemacht. Ich denke gar nicht daran zu verkaufen. Du bist ja auch wieder mit dabei.
Das stimmt, aber ich habe es ja als Trade vor allen Dingen erstmal gekauft.
Ach so, wirst du...
Ich finde die Bewertung nach wie vor so. Ich habe ja verkauft schon viel zu früh, weil ich die Bewertung zu hoch fand. Jetzt ist sie natürlich noch deutlich besser gelaufen.
Aber du hast ja auch ein Learning mit Nvidia gehabt.
Genau, ja, das stimmt. Aber da muss ich sagen, dort sind die Wachstumsraten natürlich nochmal andere, dass solche, ich sag mal, auch Sprünge erstmal gerechtfertigt werden können. Ne? Also ich finde, die Bewertung aktuell von CrowdStrike ist so hoch und klar, es ist ein riesen Zukunftsthema, aber wie stark müssen sie wachsen? Und ich glaube, das sollte man wieder auf Rücksetzer warten. Die gibt's auch durchaus. Ich glaube, hier würde ich nicht mehr FOMO an den Tag legen. Ich habe ja auch nicht eine volle Position gemacht, sondern tatsächlich nur eine halbe und sehe es erstmal als Trade.
Was mir gut gefällt, ist, dass die Analysten schaffen es ganz gut, die Zahlen zu deuten. Also wenn du jetzt überlegst, sie haben den Umsatz gerade mal um 5,34% verfehlt. Die Schätzung finde ich gut. Das ist wirklich etwas, was mir gut gefällt. Und wenn man dem folgen darf, dann verlangsamt sich das Wachstum jetzt ungefähr dann auf 30% dieses Jahr, dann auf 26% und da soll es sich so ein bisschen einpendeln.
Mhm.
Und wenn sie das natürlich schaffen, 26% Umsatzwachstum, puh, aber ich glaube auch, wenn da mal ein schlechter Ausblick kommt, dann könnte die Aktie mal kurz 15-20% auch fallen.
Also ich rechne damit, dass sich die Dynamik sogar nach der Nachfrage von CrowdStrike-Produkten und auch von anderen in dem Sektor noch viel mehr verstärkt. Also das ist jetzt, denke ich, nicht drin, deswegen aber schon, aber trotzdem eingepreist in der anderen Seite. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben hier nicht jetzt frisch reingeht, ohne dass man jetzt viel Kursfantasie noch hat. Wer dabei ist, wie du, so ein Plus, vielleicht auch schon Gewinne rausgenommen hat, dann einfach laufen lassen. Ne? Langfristig, glaube ich, ist das kein Thema.
Ich würde meine erste Spekulation heute schon machen.
Ja, dann hau raus.
Ich glaube, dass CrowdStrike die Nasdaq schlagen wird. Bis Ende des Jahres.
Auch heute noch. Also sprich von jetzig. Okay, gern.
Also
ist sogar denkbar, weil, ich sag mal, gute positive Zahlen nach einem Quartal können natürlich erstmal ein paar Wochen hinterher sehr viel Rendite bringen. Und dann ist ja die Frage, wie hoch ist der Rücksetzer?
Und ich möchte noch was sagen. Wir freuen uns natürlich, dass so viele neue Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt auch hier sind. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr jetzt auch so ein bisschen am Struggeln seid, weil man merkt, man hört es auch, viele haben jetzt dieses FOMO, Fear of Missing Out, wollen überall mit dabei sein. Der Bitcoin steigt hier und dann auf einmal kann man sich jetzt wahrscheinlich doppelt so viel Schwarzgeld kaufen im Darknet. Nichtsdestotrotz, ihr könnt uns super gerne auf Instagram folgen und einfach mal schreiben, wenn ihr so ein bisschen so eine Art Sparringspartner haben wollt. Also Marcel und ich, wir sprechen ja auch viel. Also am Ende machen wir dann trotzdem so, wie wir es wollen, aber wir haben mal die Meinung des anderen gehört, ja?
Ja.
Und wenn ihr eine Idee habt, wollt ihr besprechen, folgt uns auf Instagram, schreibt uns super gerne, versucht uns kein Krypto zu verkaufen. Da, naja, aber das ist so.
Aber eine Zweitmeinung schadet
genau,
nie, und
also,
zum Selbsteinordnen der genau. eigenen Meinung zum Reinpendeln ist das ja durchaus.
Und das Schöne ist tatsächlich auch, wir sind total objektiv, wir freuen uns, wenn wir alle reich werden, ja. Und wir werden euch niemals irgendwie zwingen, hier auf irgendein Ding zu klicken etc. Außer natürlich jetzt.
Bei unserem Werbepartner.
Nee, bei Spotify. Uns 5 Sterne zu geben, weil bei Spotify wachsen wir ja auch richtig, hast du heute gesagt, ja, Marcel stimmt, ist hier unser Buchhalter. Mhm. Und deswegen jetzt gerne 5 Sterne bei Spotify und bei iTunes geben. Ich bleibe bei CrowdStrike investiert. Die Bewertung ist abartig hoch.
Ja.
Und wer jetzt FOMO hat, da ist immer meine Idee, wenn du einen langen Atem hast, Sparplan. Mache ich ja jetzt bei Bayer. Habe ich auch FOMO.
Genau. Ja.
Kommen wir später aber nochmal zu.
Absolut.
Nächste Aktie.
Deutsche Post, oder jetzt auch DHL Group genannt,
oh yes.
hat auch Zahlen gebracht, die ich ganz interessant fand. Und zwar ist das weltweite Frachtgeschäft und das Paket- und Briefgeschäft aktuell nicht so gut gefragt, weshalb das Unternehmen hier ein Drittel weniger Jahresgewinn verbucht als im letzten Jahr. Das heißt auch hier also deutlich, naja, auch Rückgänge zu erleiden. Umsatz -13%, die Dividende mit 1,85 € je Aktie nur, also 1 Cent weniger als erwartet. 2024 wurde auch vom Management keine große Hoffnung gemacht für Besserung, denn das operative Ergebnis für dieses Jahr wird bei 6 bis 6,6 Milliarden Euro liegen, so erwartet. Das heißt eine Stagnation, kein Wachstum. Und das Management betont auch, dass es natürlich eine schwache Weltwirtschaft gab 2023 und deswegen auch hier die Zahlen eher schwierig waren. Trotzdem muss man aufpassen, die Aktie 6% ins Minus gerutscht, der Seitwärtstrend ist intakt. Und immerhin gibt es noch was Positives, Philipp.
Ja.
Das Lagereigeschäft, das wächst profitabel.
Lagerei?
Und, ja, hier geht es darum, dass man Dienstleistungen von anderen Unternehmen übernimmt und die quasi als DHL Group mit für andere Unternehmen eben umsetzt.
Und das
ja,
sind dann
umsetzt.
Lagerdienstleistungen.
Genau, also sprich, also nicht nur, dass es in der Lagereigeschäft, sondern auch in der Zulieferung, aber eben, wenn du jetzt Unternehmen XY bist und es eigentlich, ich sag mal, teilweise selbst machst, dass du etwas hinlieferst, wird das quasi übernommen von der DHL. Gegen natürlich einen Endpreis und das wächst ja. aktuell sehr gut, wahrscheinlich, weil an anderer
Outsourcing
Stelle.
Outsourcing sind natürlich Kosten dann.
Exakt,
ne?
Genau. Outsourcing, du kannst es zum einen, ist es flexibel, du kannst es buchen, wenn du es brauchst und hast natürlich Kosten. Insofern ist das sicherlich profitabel wachsend, auch von der Logik heraus. Und das Cashflow mit 3,3 Milliarden Euro ist sogar mehr als erwartet. Also auch das muss man sagen, an der Kostenseite scheint man hier auch ganz gut was unter Kontrolle zu haben. Man betonte auch, und das fand ich auch sehr spannend, DHL habe kein Interesse an Deutsche Bahn Schenker. Die Tochter, weil die Deutsche Bahn möchte ja Schenker verkaufen und zumindest naja, macht sie langsam attraktiv für einen Zukauf, aber die DHL sei zwar generell für Zukäufe offen, aber Schenker passe nicht wirklich ins Geschäftsmodell und deswegen hier ganz klar nein, danke. 35 Euro denke ich, ist die Aktie auch bald noch wert. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen fallen, einfach weil die Nachwirkungen von diesen Quartalszahlen sich ja noch ein bisschen zu Buche schlagen. Da ist dann eine Unterstützung. Dort könnte man dann mit einem sehr langen Horizont auch durchaus mal langsam einen Sparplan starten oder einfach vielleicht mal zukaufen, wenn man möchte.
Das ist charttechnisch eines der letzten Tiefs, richtig?
Genau, eins der letzten Tiefs. Ja, genau, wird sich dann zeigen, inwieweit ist dann hält. Ich gehe davon aus, dass es in der Richtung dann aber schon recht stabil sein wird, weil so schlimm waren die Zahlen ja dann doch nicht.
DHL, das ist wieder ein Zykliker.
Zykliker, pur.
Und da muss man keine Angst haben. Dass, ich weißt du noch, als die BASF mal so hochstand und alle, da kommst du nie wieder rein, Juri. Das ist alles immer Quatsch. Das sind wirklich Zykliker par excellence. Und sobald es der Weltwirtschaft schlechter geht, bestellen die Leute weniger, schicken sich vielleicht nur noch digitale Postkarten.
Ja.
Und deswegen, da kommt man immer rein. Langfristig ist das ein interessantes Business. Aber hier, glaube ich, liegt immer im Einkauf der Gewinn. Also wenn du überlegst, du bist hier bei vielleicht 60 Euro eingestiegen, bis die wieder erreicht sind,
dauert ein Stück.
Das könnte noch ein bisschen dauern.
Hier würde es sich dann natürlich dann anbieten, nachzukaufen, denn ich sag mal, langfristig wird sich das irgendwann wieder erreichen. Die Frage ist halt nur wann. Und tendenziell, umso stärker man den Einkaufskurs so runtersetzen kann, desto besser. Ja, also ich sag mal, alles um die 35 Euro ist durchaus eine kaufenswerte Option. Natürlich auch, weil das Briefgeschäft zurückgeht. Das ist auch positiv letzten Endes, weil das eh nicht ertragsstark ist. Und insofern passt es ja an. Jetzt gibt es ja auch bald ein neues Gesetz, was, ich sag mal, der Deutschen Post sogar zugutekommt oder DHL-Coop zugutekommt. Und deswegen, ich sag mal, der langfristige Tenor ist ja trotzdem noch okay, muss man ja sagen. Broadcom hat Zahlen gemeldet, darauf möchte ich ganz kurz und ganz grob eingehen, weil es doch recht frisch ist. Wir sind zum Freitagmorgen jetzt hier zusammensitzend mit der Podcast-Aufnahme und deswegen ganz schnell noch die Zahlen. Also Gewinn hervorragend, auch da wieder 57 Dollar Cent die Aktie überboten. Auch im Umsatz konnte man bei 34,1% Wachstum verzeichnen und das auch deutlich über den Analystenschätzungen. Man kann insgesamt sagen, dass es wirklich sehr gut gelaufen ist. Bisher auch die Umsätze von VMware sind hier sehr gut mit drin und sind natürlich bereinigt, müsste man bereinigen, ne, wie das dann das Wachstum ist, aber trotzdem insgesamt muss man sagen, Top-Ergebnisse, die Aktie 3,2% im Minus, weil sie natürlich stark gelaufen ist, aber das ist ja, wie wir hier gerade sehen in dieser Quartalsaison ohnehin, kein wirklich aussagekräftiges Signal, wenn die Aktie mal ein bisschen ausstiegt. Insofern top gelaufen, die Aktie weiterhin sehr attraktiv. Und als letztes möchte ich noch eins mitbringen. Und
Quizfrage an dich. Mhm. Was denkst du, wie viel Prozent hat Broadcom in den letzten 10 Jahren im Schnitt an Rendite erzielt?
30.
36,50.
Ja, ich muss noch, ich hab ja gesagt, über $800 kaufe ich sie, weil der Rücksetzer auf $800 sehr wahrscheinlich wäre. Charttechnisch ist das nicht passiert. Und hätte ich das ein bisschen toleranter gesehen, wäre ich jetzt auch dabei und hätte dann gesagt, Mensch, cool, könnte hier mit profitieren, aber schau mal, wären schon über 50% gewesen, ne,
am Kurs. Wahnsinn.
Na gut, so kann man sich ärgern und natürlich auch dementsprechend verschätzen. Ein Unternehmen heute noch, was ich mitgebracht habe, weil die Quartalszahlen einfach sehr stark ausgefallen sind und auch sehr auffällig waren gestern Abend Samsara. Das ist ein IoT-Unternehmen, deswegen auch das Kürzel IoT. Und sie haben tatsächlich auch das erste Mal richtig Gewinn gemeldet, also zumindest nach den Richtlinien der Bewertung hier.
Was machen sie IoT-mäßig?
Genau, sie sind Softwareanbieter für, ich sag mal, für verschiedenste IoT-Richtungen, also sprich Internet of Things, ne? Also sprich ja, Gerätschaften, die miteinander kommunizieren in verschiedensten Branchen. Und sie sind auch die, also mir fällt gerade kein anderes IoT-Unternehmen ein, also Internet of Things-Unternehmen ein, was so starke Wachstumsraten präsentieren kann und auch gerade aktuell so gut profitiert, weil ja auch viel an Investitionskraft gerade verloren geht aufgrund der hohen Zinsen. Und das muss man sagen, ist bei Samsara schon sehr, sehr auffällig. Auch umsatzseitig 50% Wachstum ist schon viel, ganz klar, auch da deutlich mehr. Auch hier gibt es einen, diese wiederkehrenden Umsätze, die hier jährlich wiederkommen. Auch das mit 39% wieder stark gewachsen. Man hat sehr viele Kunden, also 1800 Kunden mit einem jährlichen Umsatz von $100,000. Das ist auch 50% mehr als letztes Jahr. Auch die Aussichten waren sehr stark. Insofern die Aktie nicht zu Unrecht 16% im Plus, wird so in den Freitag starten, aber auch insgesamt vielleicht ein Gewinner aus der zweiten Reihe, den man nicht so auf dem Schirm hat, aber auch kein kleiner Stock mehr, also mit 18 Milliarden Market Cap. Ja. Durchaus schon interessant. Und wir hatten Samsara damals beim IPO-Check mitgenommen. Und da hatten wir sie schon begleitet. Und seitdem ist sie ja auf meiner Watchlist so ein bisschen auf der erweiterten, wo man immer mal reinschaut. Und tatsächlich
aber investiert
gut
bist du nicht.
Nein. Ist mir gestern bloß aufgefallen beim Sichten der Quartalszahlen, dass man das mal mitbringen kann, wenn man sagt, ich möchte mal das andere Thema auch ein bisschen mitbringen.
Also die Umsätze scheinen stabil zu wachsen, wenn sie jetzt auch noch, sie haben noch eine schöne Marge, ja, über 70%. Das gefällt mir richtig gut. Apropos Margen und Renditen erwirtschaften, Marcel, wir müssen auch diese Woche sprechen über das Generationskapital. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es könnte funktionieren, würde es ganz gut treffen. Aber jetzt nicht auf die aktuelle Umsetzung bezogen. Wer sich wundert, dieses schöne Bild, ja, was ihr jetzt hier bei YouTube seht, das hat die KI gemacht.
Beschreibe es kurz, was zu sehen ist.
Es ist ein Sparschwein, wo junge Hände reinschmeißen und die Alten
aufhalten.
Schauen sich das Geld an.
Naja,
okay. Und die Rente ist natürlich nicht sicher, sagte schon Norbert Blüm, glaube ich. Genauso war das Zitat. Und jetzt ist einfach so das große Problem, ja, der Rentenbeitrag soll steigen, aber wir werden immer weniger junge Leute, dann wollen wir irgendwie alle weniger Geld verdienen und trotzdem noch mehr, weniger arbeiten, mehr Geld verdienen. Also ich kann nur Markus Lanz die Folge empfehlen, wo die junge grüne Dame da war. Unfassbar. Nichtsdestotrotz, sollen die Beiträge stabilisiert werden. Und ab diesem Jahr sollen jetzt 12 Milliarden Euro investiert werden. Und jedes Jahr sollen 12 Milliarden Euro, also die Vorjahresinvestition plus 3% investiert werden. Ab 2035 soll das Geld dann entnommen werden, um Beiträge zu stabilisieren. Könnte aufgehen, nur habe ich ein paar
Bauchschmerzen.
Also erstens, man nimmt das Geld nicht aus der wirklichen Rentenkasse, weil da ist das Problem, manchmal ist das Geld dann nur 2-3 Tage und dann ist es schon wieder weg. Ja, also da wird kein Kapitalstock, gar nichts aufgebaut. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, man wird sich wahrscheinlich über 30 Jahre lang verschulden mit Staatsanleihen. Und da bekommt man aktuell ungefähr 2,5, also das Geld zu 2,5% Zins. Jetzt ist, darf man bei einer Sache nicht vergessen, wenn man Schulden macht, man zahlt nicht nur die Zinsen, man muss das auch, das Kapital, was man aufgenommen hat, irgendwann zurückzahlen. Also wenn wir eine 2% Tilgung annehmen plus 2,5% Zins, sind wir bei 4,5%. In den letzten Jahrzehnten haben Investitionen in Aktien laut der UBS, laut deren Analyse ungefähr 6% gemacht. Und wenn wir jetzt 4,5% schon an Kosten haben, Zinsen, Tilgung, und dann, ich bin mir nicht sicher, weil wir auch, also ich glaube, dieser Atomenergieausstiegsfonds wird das Thema jetzt managen. Ich bin mir nicht sicher, warum man, also ganz ehrlich, nicht mal ein paar Kapitalmarktexperten dazu holt, zum Beispiel auch von BlackRock, die bieten ja auch solche Dienstleistungen an, oder ein paar Pensionsfonds. Oder Amis. Brookfield Asset Management, die können das doch, ja, nachweislich. Man will ungefähr etwas über 100 Milliarden investieren, will ab 2035 200 Milliarden dort drin haben. Das ist eine durchschnittliche Rendite von knapp 15%. Ich könnte jetzt schon eine Spekulation machen, sie werden es nicht schaffen.
Ja, eben.
Die Idee ist ja gut und ich finde, man sollte die Menschen vor die Wahl stellen. Das ist wie mit der Organspende. Also es wird automatisch angelegt, wenn du nicht aktiv widersprichst. Ja, und dann gibt's aber auch keine Diskussion mehr. Ja, entweder du machst es oder du machst es nicht.
Zu viel Entscheidungsgewalt für die Leute, das geht doch nicht.
Ist leider so.
Das Ding ist halt, also wir sind ja Fans vom Staatsfonds, von Generationskapital, wie es auch immer genannt wird. Das ist ja alles super und wir freuen uns ja auch, dass das zumindest erstmal in die Wege geleitet wird. Nur sollte man es natürlich dann auch nicht mit so viel Kompromissen dann bestücken, dass ich sag mal auch, naja, ich will zwar etwas linkspolitische, linksgerichtete Leute dann auch irgendwo zufrieden sind und dann ist das wieder zu konservativ, dass dann wieder nichts funktioniert und da muss man schon hoffen, dass das wieder funktioniert und das ist ja genau das Problem.
Es wird auch wieder allen Recht geben, die dagegen wettern.
Die immer sagen,
und dann sind die blöden Reichen, die sich selber um ihr Kapital kümmern, die das schaffen, die sind dann wieder die Dummen.
Ja, die müssen wieder Steuern zahlen und sollten lieber
Kapitalertragssteuer von 50%. Also ich finde es super schade. Chance vertan.
Also noch nicht vertan, aber man kann es ja trotzdem noch gut machen. Vielleicht ist ja noch 3, 4, 5 Änderungen, ne? Dann gibt es ja die nächsten Legislaturperioden, die vielleicht irgendwas verbessern. Also kann man nur hoffen, ne? Hoffen ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zu meinem nächsten
Thema. I have a dream.
Ja, sehr gut, sehr guter, passender
Move. Also, wichtiges Disclaimer, ich bin jetzt wieder mit dabei.
Ab 25 Euro ist man investiert?
50.
Ab 50 Euro
ich gönne mir jetzt, also überlegen wir.
Dein erster Sparplan hat ausgeführt, oder?
Ja.
Oder schon der zweite?
Nee, der erste. Ich habe tatsächlich Bayer damals, ich glaube bei 140, ich habe so richtig am Peak gekauft. Und dachte mir, das wird eine geile Geschichte mit Monsanto.
Ich erinnere mich.
War auch auf 2 Hauptversammlungen, war auch schön. Hab gesehen, wie Menschen so richtig hier die Leute anbrüllen können. Aber ganz ehrlich, damals habe ich für eine Aktie 140 gekauft, bekommen. Und wenn ich jetzt nur noch 25 Euro bezahle und eine.
Ja, Mensch.
Das nennt man doch, glaube ich, den Cost-Average-Effekt.
Ja, aber du hast natürlich damals die Position veräußert und jetzt geht's hier neu los mit einem Sparplan und vielleicht holst du dir dein Geld, was du verloren hast, auch wieder zurück. Aber Bayer verkündet erstmal Pläne, die nicht so gut ankamen. Denn am Investorentag fiel die Aktie um 8% zwischenzeitlich und hat damit das Tief seit 2005 erreicht. Und herzlichen Glückwunsch, 25 Euro, wir haben es schon gesagt. Das heißt auch ein Market Cap von 25 Milliarden Euro nur noch. Und dagegen stehen dann eben 40 Milliarden Euro Schulden in etwa, weitere unberechenbare Klagen und jetzt auch 3 Jahre Zeit zur Neuausrichtung, so der CEO. Denn der Gewinn wird weiter schrumpfen in den jetzt kommenden Jahren. Die Dividende wird auf diesem Mindestmaß bleiben. Und ich finde, der Herr Anderson hat den schwersten Job im DAX im Moment. Ganz klar, solange es noch im DAX ist.
Ich finde, er greift auch durch. Ja, also das, muss, ist, ja, das muss man, aber das finde ich gut.
Ja, ja, das ist richtig, klar.
Und ich finde, er hätte noch mehr Mut an den Tag legen sollen, indem er die Dividende komplett streicht.
Ja, das hätte man durchaus
diese 11 Cent, gut, ja, wenn ich dann bald 100 Aktien habe.
Dann bist du der anderer Meinung. Ne?
Dann geht's los.
Richtig. Also er legt auch ein Sparprogramm auf von 2 Milliarden Euro bis 2026 immerhin. Er möchte weniger Hierarchien im Management haben.
Zum Thema Hierarchien. Weißt du, wie viele Hierarchien es gibt? Von ganz unten nach oben bei Bayer? 12. Und man will auf 5 bis 6 runter.
Ja, halbiert.
Weil aktuell ist es so irgendwie, die haben so viele Manager, die dann aber auch nur Teams von 2 bis 3 Leuten führen.
Ja. Top. Bist du dann schon Manager?
Da bist du schon Großkundenbetreuer.
Ja, Mensch, Hilfe. Eine Ausspaltung in den Pharmasektor und Agrarsektor ist eben vom Tisch. Also das war ja so, dass auch die Hoffnung von den Märkten, dass man sagt, okay, jetzt kann man hier vielleicht mehrere Werte herausheben.
Und die Konsumgüter.
Und die Konsumgüter, die man ja auch noch hat, das ist richtig. Aber die Hürden seien zu hoch dafür. Und das kann ich ein bisschen nachvollziehen in der Begründung tatsächlich, dass man ja die gleichen Probleme hat, egal ob das ein Konzern ist oder ob das mehrere Konzerne sind. Und da hat er natürlich irgendwo auch einen Punkt, das muss man ja schon sagen. Also hier geht es wahrscheinlich erstmal darum, schlanker zu werden. Anderson sieht selber auch die Probleme noch dieser Patentabläufe und die Pipeline im Pharmabereich sind jetzt auch nicht gerade der größte Knaller. Insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn die Patienten sich gegenseitig ein bisschen pflegen können. Trotzdem bleibt ja unterm Strich ein sehr, sehr kaputtes Unternehmen. Man hat die Rechtsstreitigkeiten nach wie vor. Wie gesagt, die hohen Schulden, eine sehr hohe Bürokratie. Und ja, die Probleme sind noch da. Ich glaube, hier sollte man nicht auch, also nicht die große Hoffnung haben, dass das schnell wieder rumgerissen wird, das Ruder. Klar, auf langfristige Sicht kann das durchaus eine Chance sein. Andererseits ist das natürlich hier schon ein echter Vollpatient, muss man mittlerweile also sagen.
Bitte, macht das nicht nach mit dem Sparplan. Ich mache dieses Experiment für euch. Ich habe mir überlegt, bis die Dividende wieder erhöht wird, jeden Monat 50 Euro.
Bis die Dividende wieder erhöht wird?
Also 3 Jahre.
Sitzt man in 20 Jahren noch hier.
Marcel, 1 Cent. Philipp, nein. Das ist das Letzte. So hast du sie ausgebucht bekommen. Nein, also ich finde es gut, dass jetzt mal jemand endlich sich dem Problem stellt, das angeht, da auch radikal vorgeht. Dass die Aktie, sie machen ja trotzdem noch, die Umsätze steigen. Und das ist etwas, was mir noch so ein bisschen Hoffnung gibt. Und wenn man sich die Präsentation auch anschaut, sie sind weltweit führend in dieser ganzen Agrochemie. Die Kunden geben ihnen recht, sie schaffen sogar Free Cashflows zu erwirtschaften. Deswegen, ich würde jetzt noch nicht einen Abgesang auf Bayer machen.
Möchte ich auch nicht, gar keinen Fall. Wäre auch besser so.
Und ich glaube, für mich persönlich, ich sehe hier eine riesen Chance. Aber mein Depot mit ETFs etc. ist jetzt auch so groß, dass selbst in 3 Jahren die Position vielleicht von meinem Depot 1-2% ausmacht. Also selbst wenn so eine Position an einem Tag komplett pleite geht, du merkst es nicht.
Genau.
Ja. Und deswegen nicht nachmachen, erst die ganzen Basisthemen etc. machen. Das hier ist, glaube ich, in meinem Depot die einzige Spekulation, die ich habe. Also wirklich, das ist eine Spekulation, das kann aufgehen, nichtsdestotrotz. Wir haben 40 Milliarden Schulden, wir haben 60 Milliarden für Monsanto bezahlt, wir sind nur noch 25 Milliarden wert. Wenn jetzt die Bank anruft, wird's kritisch.
Ja, also die Finanzierungsmöglichkeiten, Übernahmen kannst du nicht machen, es ist im Prinzip wirklich ein...
Wenn du dich jetzt neu refinanzieren musst irgendwo, da freuen sich alle.
Ja.
Nur nicht der Bayer-Konzern.
Du hast den Bayer-Rumpf, aber die Hände und Beine sind gefesselt.
Deswegen, also bitte definitiv nicht nachmachen. Man hat in den letzten 10 Jahren faktisch 12% im Jahr verloren. Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder bei der Hauptversammlung mit dabei. Nimm's bei mit. Bratwurst. Ja, eine kannst du dir schon mal kaufen.
Eine Bratwurst.
Nee.
Ja. So eine Aktie dann.
Eine Aktie.
28 Euro, ja gut, ist eigentlich ein billiger Eintritt.
Kannst du eigentlich mal machen. Wenn du das hier, wenn du jetzt mit mir 10 Jahre zu der Hauptversammlung gehst, hast du es wieder drin.
Habe ich es wieder drin mit Würstchen.
Ja.
Cool. Na, nehme ich mit.
Ganz spannendes Thema, ich weiß gar nicht, ob du davon schon gehört hast. KKR scheint vor einer Übernahme zu stehen.
Okay.
Wieder nämlich mal. Von Encavis.
Ja, krass.
Hast du schon gehört?
Ich habe es erst gelesen, nachdem du es hier schon mit reingeschrieben
also,
hast.
Also selbst Encavis bestätigt, man ist in frühen Gesprächen, also vorzeitige Gespräche. Und die Aktie hat aber direkt positiv reagiert. Und Encavis, also Insider scheinen durchgesteckt zu haben, dass man so sich bei 2 Milliarden einpendeln würde. Man hat einen Großaktionär mit drin setzen, der 65%, glaube ich, der Stimme hält. Also es würde funktionieren. Ich habe ja die Aktie damals, das war, glaube ich, so einer der wenigen Trades, die ich gemacht habe. Ich bin, glaube ich, damals bei 12 Euro eingestiegen und bei 24 ausgestiegen. Und wir sehen, 2021 war das. Das hat er gut gemacht.
Ja, danach kam nichts Gutes mehr.
Danach ging's, ja. Also wenn Philipp verkauft, dann.
Ja, dann alle merkst raus. Du was.
Ja, ich denke, es wird zu dieser Übernahme kommen, weil der Kurs auch direkt auf diese 2 Milliarden gesprungen ist. Von der Market Cap. Und wäre natürlich wieder stark für KKA. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, KKA, die wissen schon irgendwo, wo die Zukunft ist. Ja, weil die Aktie, machen wir uns mal nichts vor, wir waren schon mal doppelt so hoch. Das ist ein Riesenthema, Wind, Solarparks. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch mit.
Ja, und gerade auch solche Nachrichten zeigen mir immer wieder, wie attraktiv auch vielleicht KKR sein kann. Ne? Also klar, die Aktie ist brutal mega gut gelaufen, muss man aufpassen.
Da jetzt war ja nicht jahrelang nichts.
Genau, richtig. Ist auch eine lange Seitwärtsphase und wirklich eine sehr, sehr lange Bodenbildung, die sich hier gebildet hat. Aber Hut ab, gute Performance, Allzeithoch, fast vor 100 Dollar jetzt aktuell der Kurs. Also Hut ab. Tolle Performance. Und wäre natürlich erstmal wieder, ich sag mal, auch ein Ritterschlag, dass man hier in Kabis vom Markt, also ja, doch vom Markt nimmt und sich hier einverleibt. Und 2 Milliarden sind durchaus zahlbar für KKR. Ja. Positive Nachrichten gab es bei Novo Nordisk, Philipp. Sehr spannend. Positive Daten gab es erneut zu Ozempic, dem Abnahmemedikament, also Wegovy oder eben Ozempic, was in der verschreibungspflichtigen oder medizinischen Richtung so der Name ist. Das Medikament ist ja nicht nur zur Gewichtsreduktion aktuell bekannt, das war eigentlich mal geplant, ne, dass man gegen Diabetes vorgeht und dann merkt man nur, hey, man kann jetzt auch Gewicht reduzieren und gleichzeitig gibt es jetzt auch noch das Ergebnis, dass man das Risiko von Nierenerkrankungen bei Diabetikern senkt.
Hast du mitbekommen, dass daraufhin die Aktie von Fresenius Medical Care angesprungen ist?
Ja.
Um 12%. Weil die Patienten dadurch länger leben.
Ja.
Und somit musst du länger zur Dialyse. Also da sieht man wieder, wie hart auch der Markt einfach in seinem in seiner Rationalität dann auch ist, ja.
Stimmt, ja. Ja, klar, ist absolut so. Und diese klinische Studie ist jetzt nichts, was man jetzt mal in 2 Wochen hingezaubert hat, sondern ist jetzt seit 5 Jahren in dieser Beobachtung, in dieser Studie. Und damit werden die Vorteile von diesem Medikament tatsächlich erweitert. Und zwar eben, wie gesagt, neben den Gewichtsreduktionen wurden ja auch schon Herzinfarkte und Schlaganfälle verringert für diese jeweilige Patientengruppe. Und jetzt eben noch die Nierenerkrankungen, die durchaus geringeres Risiko haben einzutreten. Und nun möchte man natürlich hier die Zulassung erweitern in den USA und in der EU. Und das wird für dieses Jahr auch schon erwartet. Und insofern muss man sagen, Novo Nordisk auch ordentlich durchgestartet wieder. Sehr, sehr starke Kursreaktion auch danach. Weiterhin im Aufwärtstrend. Und wer jetzt sagt, naja, Eli Lilly hat aber das Effektivere im Detail und so. Dieser Markt ist so riesig, dass es eigentlich relativ egal ist, wo man mit dabei ist, ob bei Eli Lilly oder bei Novo Nordisk. Das ist einfach so eine hohe Nachfrage danach und der Markt wird ja auch nicht kleiner dadurch. Deswegen beide Buy and Hold, die werden sich den Markt ordentlich aufteilen können, bis sie denn überhaupt den erstmal gesättigt haben, dass die Nachfrage überall bedient wird. Dauert auch noch lange. Jetzt hat man die nächste Kooperation bei Novo Nordisk, um die Mengen zu erhöhen, um wenigstens ein bisschen der Nachfrage hinterher zu eifern. Also insofern bei beiden einfach laufen lassen. Ich glaube, das Thema ist hier noch lange, lange nicht durch.
Ja, und man hat ja trotzdem immer noch einen riesen Wachstumsmarkt mit dabei mit dem ganzen Diabetes.
Genau, ja.
Ja, also das ist ja nicht weg.
Das sag ich
ja mal. Das Thema und die Aktie ist nicht so gut gelaufen wie Broadcom in den letzten 10 Jahren. Nur 22,11%.
Ja.
Und ich kann es immer nur wieder sagen, ich habe damals bei 31 Euro gekauft.
Ja.
Hätte ich mal gehalten.
Ja gut, aber dass das mal irgendwann rauskommt oder dass du eine Spritze hat gegen...
In Zürich in der Lounge saß ich am Flughafen und habe...
Gekauft.
Nee, verkauft dann wieder.
Tja. Zu viel Zeit am Flughafen, ne?
Ja. Naja. Marcel.
Ja.
Kurzes Update. Die Community hatte ja gefragt, wie schaut es denn bei eurem Fonds aus? Und da schauen wir natürlich mal super gerne rein. Also in unserem The Future Starts Now Fonds. Du hast es die Woche auch geschrieben, Philipp. Es war der stärkste Podcast allzeit hoch. Allein nur Podcast ohne YouTube. Über 20.000 Hörerinnen und Hörer.
Genau.
Also vielen, vielen lieben Dank an euch alle und deswegen wollen wir euch natürlich hier ein Update geben. Wir sind selber investiert. Jedes Jahr picken wir unsere Top 10s und wir schauen jetzt heute hier mal kurz bei Extra ETF rein. Wie hat sich unser Portfolio eigentlich geschlagen? Es war Anfang des Monats oder Mitte Februar schon richtig stark und dann hatten wir natürlich auch ein paar Allokationen, die dann nicht so gut funktioniert haben oder die bis jetzt erstmal zurückgekommen sind. Und das war nämlich Snowflake am meisten. Also Snowflake hat ja richtig durchgezogen am Anfang, richtig?
Ja, genau, das stimmt. Da ging es erstmal richtig schön nach oben und dann eben jetzt durch die Quartalszahlen, letzte Woche ja schon angesprochen, ging es eben rasch nach unten, ja.
Kurzes Update, also wir hatten Snowflake, weil wir gesagt haben, zweiter Gewinner, zweite Reihe von dem ganzen Thema KI, 13% im Minus. Pfizer, du bist weiterhin überzeugt.
Ja.
Und hast auch noch eine Spekulation offen.
Genau.
Nochmal 7,5% ging es runter, aber ich glaube, das ist jetzt wieder diese Aktie, wenn man wieder antizyklisch irgendwo ein bisschen sich reinhandeln möchte, könnte man auch hier wieder überlegen, dass man sagt, ja, aktuell redet ja niemand wieder davon. Ja, immer dieses, die Leute wollen ja immer dahin, ah, hier redet jemand da und hier und da. Why not? Irgendwann wird hier auch bestimmt der Turnaround klappen. Sie wollen ja auch in diesen ganzen Bereich mit Abnehmmedikamenten ja auch mit rein. Ja?
Richtig, auch wenn es da Rückschläge gab zuletzt, aber das war zumindest, ist zumindest der Plan und sie sind ja breit gestreut.
Alphabet, minus 5,5, also 5,05%, nee, spätestens wenn meine Spekulation aufgeht, dass sie eine Dividende ankündigen werden. Vonovia, ich glaube, wenn unsere Regierung so weitermacht und ja, das ist, Vonovia ist so der Hedge gegen unsere Politik, wegen dem Wohnungsbau einfach, weil sie kommen nicht aus dem Quark, die Baustellen stehen still und Vonovia wird ganz entspannt die Mietpreise erhöhen können. Ja. Und wie sagte die Frau von den Grünen bei Markus Lanz, wenn sie 1000 Euro Miete bezahlt bei Vonovia, würden 400 Euro direkt an die Aktionäre gehen als Dividende.
Natürlich.
400?
Na klar.
Da würde ich,
absolut.
Also ich weiß, cool, du bist investiert, ich mach das mal runter, du siehst ja fast gar nichts.
Nee, alles gut, lass.
Ja?
Ja, passt.
Du bist ja bei Vonovia noch investiert.
Ich bin und bleib investiert.
Ganz kurz,
es gibt keinen größeren
Gewinn. Wie viele Aktien hast du? Oder wie viel hast du investiert?
Ich habe 100 Aktien gekauft.
Du hast 100?
Bei einem Kurs von, was war das, 16? Muss ich kurz lügen, 18 Euro.
Also knapp 1800 Euro. Ja. Das bedeutet nach Adam Riese, du kriegst jedes Jahr von Vonovia knapp 700 Euro Dividende.
Ich wusste es noch nicht, weil es wird die erste Dividende, aber ich freue mich natürlich riesig.
Sei es dir gegönnt.
Ja, es sollten mehr Grüne in die Wirtschaft.
Du alter Kapitalist. Hershey's, Schokolade braucht man immer 0,34%. Wir haben aktuell auch so einen Peak beim Kakaopreis und ich glaube, oder wir glauben, wenn das wieder runterkommt, dann viel Spaß. TaskGas, gut durchgestartet, ja.
Das stimmt.
0,47% im Plus. Royalty Pharma, plus 5,32. Ich glaube, hier muss ich jetzt langsam mal meine Position voll machen, lieber Marcel. Es scheint sich so ein Korridor gebildet zu haben. Und Autodesk, auch dein Pick, mit 7,92%. Dann Gucci, 8,54. Ich bin gespannt, wo wir da Ende des Jahres stehen werden bei Kering.
Ja.
Und die Autobahn der Daten, Cloudflare, 22,76%. Also, das sind unsere Top 10. Aktuell sind wir 1,03% vorne. Ich glaube, meine Spekulation wird aufgehen, dass wir unsere letzte Jahresperformance nicht.
Ja, aber dazu gesagt, das waren irgendwie 95% oder 94%. Das war schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube, wenn wir da nur 20 schaffen, wäre es schon gut.
Oh, also ich glaube, wenn wir den Markt schlagen, wäre das schon
gut. Ja, das stimmt.
Wäre das schon. 41% sind in Tech. Cloudflare, Autodesk, TaskUs, Snowflake, dann haben wir Gesundheitswesen natürlich, Royalty Pharma und Pfizer, zyklischer Konsum, Kering, Basiskonsum, Hershey, Schokolade ist für dich ein Basiskonsum?
Absolut, ja.
Immobilien und Kommunikation, eigentlich kann man sich mit 10 Aktien schon gut breit, finde ich persönlich, aufstellen.
Das stimmt.
Wenn du mehr wissen möchtest zu unserem Fonds, dann stellen wir dir natürlich alle Infos jetzt auch nochmal in die Shownotes. Marcel, wir haben eine Frage der Woche, so wie ich das gerade von dir sehe. Hast du das hier eingetragen?
Nein. Frage der Woche habe ich diese Woche
keine bekommen. Ach so, dann weiß ich jetzt, was du meinst.
Ja.
Erstmal wollen wir erst noch kurz die Aktie der Woche besprechen.
So.
Wer ist es denn geworden?
Ja, die Aktie der Woche ist New Holdings, NU.
Also nicht die Holdings. Schokolade, wo wir investiert sind, New Cow, ganz, ganz wichtig, sondern die New Bank.
Ja.
Steht dahinter. Und was machen die denn?
Genau, ja, sie sind, ich sag mal, Fintech-Unternehmen, also eine Bank, die, ich sag mal, auch andere große Vorteile bietet, vor allen Dingen eben auch, ich sag mal, im Fintech-Bereich, also sprich mit moderner Technologie, die gerade auch den südamerikanischen Markt abdeckt, unter anderem, aber auch mittelamerikanischen. Mit 53 Milliarden Market Cap auch kein kleiner mehr ist. Also New Holdings schon ein sehr, sehr gesetztes Unternehmen, noch nicht allzu lange an der Börse. Und ja, finde ich erstmal spannend immer als so Beimischung, gerade wenn man das Thema Banken mal anmacht. Sie sind in der New York Stock Exchange gelistet und hatten auch schon deutlich tiefere Kurse, als es im Moment der Fall ist und sind jetzt so langsam wieder auf dem Allzeithoch angelangt. Ja, tolle Performance, kann man nicht meckern.
Sie haben auch wunderschöne Margen, also eine nette Marge von 27%. Und da sieht man wieder, die Bewertung in den Emerging Markets ist einfach eine andere als bei uns. Wir haben für dieses Jahr, erwarten wir 38% Umsatzwachstum, 70% Gewinnwachstum. Nächstes Jahr 27% Umsatzwachstum, dann 30%. Also sind da auch voll tätig mit den ganzen Banken, Dienstleistungen und ein KGV gerade mal von 21%. Jetzt stell dir mal vor, was du hier für so ein Fintech bezahlen würdest mit den Wachstumsraten.
Ja, das stimmt. Hier ist natürlich immer noch dieses Emerging Markets Risiko mit drin. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und man hat natürlich auch ein bisschen Konkurrenz. Aber bisher muss man sagen, läuft es und es sind tolle Wachstumsraten. Und wer hier schon ein bisschen weiter unten eingestiegen ist, der hat wahrscheinlich auch alles richtig gemacht.
Eigentlich eine coole Beimischung auch. Also für ein großes Depot, coole Sache. Also danke, dass ihr... Wie sind wir zu der Aktie gekommen? Durch euch, ja?
Ja,
also ihr folgt uns auf Instagram und da ist es dann ganz einfach. Wir fragen euch einmal in der Woche nach der Aktie der Woche und alle Einsendungen packen wir dann in ein Reel, darunter kommentiert ihr. Und somit ist es dann die New Holdings geworden.
Genau.
Er ist aus dem Urlaub wieder da. Wir freuen uns, der liebe Stefan von der Consorsbank. Und er hat nicht die Frage der Woche, sondern, oder von der BNP, gehört ja zur Consorsbank. Ich bin persönlich schon langjähriger Kunde, auch bei der Consorsbank auch. Unser Sohn hat da jetzt sein Kinderdepot und es läuft hervorragend. Und der Stefan gibt uns jetzt mal wieder ein paar Insights, wie er denn so die Märkte sieht. Stefan, zu dir. Danke.
Hallo, grüßt euch. Ja, der Februar, auch wenn der Tag länger war, ist um. Um ist auch die Berichtssaison. Wir haben ja fast 95% der US-Unternehmen gesehen, rund 3/4 der europäischen Unternehmen. Und man muss sagen, es ist wieder ein Stück weit ja eine gemischte Tüte, eine bunte Platte sozusagen. Gewinnwachstum in Europa war deutlich schwächer als im Vorjahresquartal. Rund 11% niedriger sind hier die Gewinne ausgefallen. Es war auch ein bisschen schlechter als von Analysten erwartet. In den USA genau das gegenteilige Bild. Gewinnwachstum von rund 8% gegenüber dem Vorjahresquartal. Und auch hier kamen die Zahlen ein bisschen besser rein als erwartet. Allerdings muss man sagen, hat das wirklich in beiden Fällen ein Stückchen was mit der Indexzusammensetzung zu tun. Bei den USA, es wird wenig Leute überraschen, die glorreichen 7 haben wieder ihre Finger im Spiel. Die haben extrem Anteil an diesem positiven Gewinnwachstum. Wenn man die rausnimmt aus dem S&P, dann wäre tatsächlich das Gewinnwachstum nicht mehr bei plus 8%, sondern bei minus 2% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also man sieht, die haben wirklich einen unglaublich starken Einfluss im Moment. Ja, in Europa, da belastet eher das Rohstoffexposure die europäischen Indizes oder die sowas wie den Eurostox oder auch den Stoxx 600. Die sind ja nun mal deutlich rohstofflastiger, sei es was im Bereich Öl oder auch was im Bereich Minenwerte angeht. Und die hatten aufgrund natürlich der Rohstoffpreisentwicklung ziemlich schlechtes Quartal und haben dementsprechend auch die Gewinnentwicklung belastet. Wenn wir die rausrechnen, also gerade den Energiebereich, dann wäre das Gewinnwachstum in Europa im Vergleich zum Vorjahresquartal nicht bei minus 11%, sondern das wäre flat. Also man sieht, es hat durchaus einen Einfluss. Ganz spannend dann tatsächlich allerdings auch, wie gesagt, wir reden immer viel über die USA, wir reden viel über die glorreichen 7, aber der Eurostox konnte den Nasdaq Stand heute auf Jahressicht schlagen. Der Nasdaq ist rund 6,5% im Plus, der Eurostox gute 8,3%. Also das ist dann durchaus schon mal ein Unterschied. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Erwartung, was die Konjunkturentwicklung angeht, ein kleines bisschen auseinanderläuft. Wenn man nämlich sich den Economic Surprise Index anguckt für die Eurozone, das ist ein Index, der schaut, wie kommen Wirtschaftsdaten rein im Vergleich zur Erwartung. Der ist auf ein 11-Monats-Hoch gestiegen. In den USA hingegen sind wir jetzt auf ein 1-Monats-Tief gefallen. Also man sieht, die Dynamik der unterschiedlichen Wirtschaftszonen, die läuft so ein kleines bisschen auseinander. Und das ist was anfängt, jetzt auch die Leute zu attracten sozusagen. Da guckt man jetzt zunehmend drauf. Ganz spannend hier tatsächlich auch, dass wir von diversen Banken hören, dass gerade auch Long-Onlys, also insbesondere Fonds, zurückkommen nach Europa, dass sie Positionen aufbauen, sei es direkt über Aktien oder teilweise auch über Derivate. Ich muss sagen, das entspricht auch unserer Meinung. Die Bewertung ist weiter attraktiv. Um fair zu sein, das war sie eigentlich immer. Der wesentliche Unterschied allerdings ist, dass der US-Markt zurzeit wirklich sehr ambitioniert bewertet ist und dementsprechend dann Europa natürlich noch mal attraktiver aussieht im direkten Vergleich. Und darüber hinaus, und das darf man auch nicht unterschätzen, sehen wir bei europäischen Unternehmen zunehmend einen Paradigmenwechsel, was Auszahlungen an Aktionäre ausgeht. Insbesondere Aktienrückkäufe sind massiv angestiegen in ihrer Popularität und das ist auch was, was Investoren eigentlich immer ganz gerne haben, neben natürlich weiterhin Dividenden. Europäische Unternehmen haben year to date schon fast 70 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen bekannt gegeben. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt der zweitbeste Wert, den wir jemals in Europa gesehen haben. Und wenn man mal die ganzen aktiven Aktienrückkaufprogramme zusammenrechnet, also die, die zurzeit aktiv sind, wo noch gekauft wird, dann stehen noch rund 220 Milliarden an Aktienrückkäufe an. Das sind fast 1,5% der Marktkapitalisierung in Europa. Also das ist wirklich, wie ich finde, schon eine wirklich nennenswerte Zahl. Gerade im Energie- und Bankenbereich stehen noch die größten Aktienrückkäufe aus im Übrigen. Ja, und das ist dann, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen der Trigger. Das ist der Katalyst, warum die Leute jetzt, glaube ich, zunehmend nach Europa gucken. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, nur weil was billig ist und wenn es dann halt trotzdem weiterfällt, es guckt sich keiner an, da kauft dann auch keiner, weil niemand will ins fallende Messer greifen. Wenn aber Sachen günstig sind und die fangen an zu steigen, das ist der Moment, wo viele Leute anfangen, gewissen Druck zu verspüren. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier in Europa sehen und vor dem Hintergrund gerade ja auch der weiter geringen Positionierung von globalen Investoren, kann das durchaus sein, dass wir hier in Europa vielleicht doch noch ein paar Überraschungen erleben, was den weiteren Jahresverlauf angeht. Ein weiteres interessantes Feld bleibt Japan, Nikkei mit einem neuen All-Time-High. Auch hier bleiben wir positiv. Wir sehen weiter Gewinnrevisionen nach oben. Die Unternehmensreformen greifen weiter. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen sollten, dass auch hier wieder mehr Geld in den japanischen Aktienmarkt reinfließt, gerade von internationalen Investoren. Also auch das nochmal eine ganz, ganz interessante Alternative, wie wir finden, im Vergleich zum US-Markt. Das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten März. Und bis bald.
Also wieder sehr, sehr spannend, was der Stefan da erzählt. Ich finde es immer sehr spannend, auch für meine Einschätzung, wie ich die Märkte dann, ich sag mal, auch ein bisschen agieren kann, wo man auch sagt, okay, das hätte ich jetzt eh nicht gesehen oder ein paar Sachen habe ich jetzt auch neu dazugelernt. Und daher bin ich immer sehr dankbar, dass Stefan da sein Feedback da lässt.
Da sind wir wieder bei dem Thema Sparringspartner.
Absolut wichtig,
ja. Also ihr könnt uns schreiben, eine Mail etc. Wir antworten vielleicht nicht sofort, aber ich glaube, wir
geben uns Mühe, das ist schnellstmöglich.
Stets bemüht.
Also für einen Trade muss es dann, wenn es schnell gehen soll, kann es passieren, dass es nicht so schnell geht. Aber sonst schon. Ansonsten alle Informationen zur Consorsbank natürlich in den Shownotes. Nach wie vor, so diese Allround-Plattform letzten Endes, wenn es um Finanzen geht.
Jetzt kommen wir zu meinem Top der Woche. Und es ist, hast du schon mal von ihm gehört? Jeremy Hunt.
Nein.
Wer schon Hunt heißt, Jäger, ja, Hunter.
Da muss was dabei
sein. Und er jagt die zu hohen Steuern in Großbritannien. Er ist der Schatzkanzler, sowas wie ein Finanzminister. Mhm. Und er hat jetzt angekündigt, oder ich möchte nur zitieren, Wachstum hoch, Jobs hoch, Steuern runter. Wir brauchen nicht mehr Staat, sondern einen produktiveren Staat.
Applaus.
Applaus, Applaus, ja. Genau das hat er angekündigt. Die Sozialabgaben in Großbritannien sollen sinken. Und man will damit das Ziel einfach auch unterstreichen, dass man mit einer Reduktion von Sozialabgaben für Angestellte und Selbstständige um 2%, das hört sich wenig an, aber das würden wir merken, wenn wir 2% weniger Steuern zahlen würden, dass man dadurch einfach mehr Wachstum auch generiert. Und flankiert wird die Kürzung der Abgaben unter anderem durch großzügigere Zuwendungen beim Thema Kindergeld. Dann wird man die Mineral- und Alkoholsteuer nicht sofort erhöhen. Also man will eine wirkliche Produktivitätsoffensive auch im öffentlichen Dienst starten und den stotternden Wachstumsmotor wieder zum Laufen bringen, weil seit der zweiten Jahreshälfte von 2023 ist Großbritannien in einer Rezession.
Okay.
Und ich finde, wir können sagen, das Essen ist schlecht. Ja, auch das Wetter ist nicht so schön. Trotzdem, sie versuchen mal einen anderen Weg. Sie wollen weg vom Staat. Wir gehen ja den anderen Weg.
Genau. Das Ding ist, dass sie noch gar nicht so lange in einer Rezession sind und trotzdem schon reagieren.
Ja. Ja,
wir sind länger in einer Rezession und vor allem auch in einer relativen Rezession im Vergleich zu anderen Ländern, die wachsen. Und bei uns kommt keiner so
richtig
auf die Idee.
Herr Habeck hat es ja die Woche, glaube ich, gesagt. Da hat Jens Spahn ihm im Bundestag gesagt, die Zahlen und die Situation ist schlecht, hat er gesagt, nicht die Situation, nur die Zahlen.
Das ist halt ein Held, ne?
Kaboom!
Was soll man machen?
Nimm das!
Ja, ja.
Nein, gefällt mir richtig gut. Wenn ich du wäre, würde ich darauf jetzt eine Spekulation machen.
Was darauf?
Ja, ich darf ja nicht mehr. Ich habe mich ja mit CrowdStrike hier schon.
Du meinst, dass das auch diese...
Dass das klappt, dass wir sehen, dass das Wachstum wieder anzieht.
Ja, aber das ist schon mal schwer zu tracken, ob das wirklich nur daran lag. Ich finde eine neue Spekulation. Mein Top der Woche ist Supermicrocomputer. Warum? Wir sind jetzt
mal wieder.
Bald, muss man sagen, Aufnahme in den S&P 500. Das ist natürlich eine Art Ritterschlag und die Aktie dementsprechend auf Allzeithoch. Sie ist dann auch knapp 20% gestiegen nochmal. Heißt ja auch, dass mehr Fonds investieren, dass mehr große Investoren das Geld in Supermicrocomputer investieren werden. Ja. Und diese steigende Prominenz wird auch der Aktie verhelfen, weitere Hochs zu erzielen. Sie ersetzen Whirlpool, dem Haushaltgerätehersteller im Index, und auch Deckers kommt rein in diesen Index. Und bei den S&P 500 ist es etwa so wie... das sind halt die Marktkapitalisierungen. Ne? Hat man gewisse Marktkapitalisierungen, kommt man da rein und ersetzt dann dort welche, die nicht mehr in dieser Marktkapitalisierung mitspielen. Und für kleinere Unternehmen gibt es dann eben auch den S&P Midcap 400 und den Small Cap 600. Und so ist das quasi eine Drei-Ligen-Gesellschaft mit, doch recht vielen Unternehmen, aber eben auch mit den jeweiligen Marktkapitalisierungen. Und da ist natürlich Supermicrocomputer jetzt relativ weit oben. Als wir sie entdeckt hatten, waren sie bei 4,5 Milliarden Bewertung. Jetzt sind sie eben hier schon Richtung 60 unterwegs. Insofern muss man sich dann hier natürlich nicht über die Aufnahme wundern.
Ich schaue mal kurz in deinen Depotrückblick, ob du noch dabei bist.
Ich bin noch dabei. Ich habe einen
Teilverkauf am 16.02. Genau. Nach dem beispiellosen Run der KI-Aktie. Das klingt aber spannend. Mhm. Also wenn ich ihr werde, ich würde in die Shownotes schauen und mir das mal durchlesen heute auf der Fahrt nach Hause. Natürlich nur mit Bus und Bahn, wenn sie nicht streiken sollten.
Im Auto lässt sich's echt schlecht lesen.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche. Und das ist die Deutsche Pfandbriefbank. Mhm. Wir haben schon vorgewarnt, das nächste Warnsignal kommt. Sie streichen die Dividenden, um ihre Finanzstärke in dieser Spätphase des Immobilienzyklus mit im Interesse aller Stakeholder zu wahren, verzichtet die Bank auf die Ausschüttung einer Dividende und will jetzt die Dividende, die man nicht zahlt, thesaurieren.
Okay.
Wow. Give it to me, baby. Mhm. Also Leute, bitte, bitte. Ich... Kannst du immer nur wieder sagen, es waren einige Finanzinfluencer, die ja die Pfandbriefbank hochgelobt haben.
Absolut.
Ja. Das ist jetzt hier die Chance.
Hohe Dividendenrendite.
Hohe Dividendenrendite. Ich habe schon den Urlaub gebucht. Und da sieht man wieder.
Und es soll jetzt auch nicht schief rüberkommen. Ja? Also wir gönnen es ja jedem, dass es läuft, aber in dem Fall sind das halt die falschen Eckdaten. Also wenn man keine Ahnung hat, sollte man es nicht sagen. Und in dem Fall hat man ganz deutlich gesehen, die hohe Dividendenrendite lockt hier den einen oder anderen hinterm Ofen hervor, aber da ist nichts dahinter. Ne? Das muss man halt einfach
auch sagen. Ja, und das Schlimme ist natürlich auch, dass die Menschen, die diese Sau durchs Dorf treiben, natürlich ihr Geld auf dem Rücken ihrer Follower verdienen. Also durch diese ganzen Anmeldungen mit den Klicks, da gibt's ja teilweise bis zu 100 Euro für irgendeine Anmeldung. Und dann kannst du auch mal davon ein bisschen was nehmen, in so eine Pfandbriefbank hauen, weil dann ja noch mehr Leute dich dafür bewundern.
Genau. Ja.
Also seid da bitte einfach vorsichtig. Ein Unternehmen, welches wir ja auch nie empfohlen haben, ist dein Flop.
Tatsächlich nicht. Hätte ich auch, also gab es auch öfter mal aus der Community, Helmer Eigenheimbau ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff, natürlich auch aus der Praxis, denn sie haben relativ viele Randgebiete an den Ballungsgebieten.
Man sieht die auch öfter mal, die Musterhäuser.
Genau, hauptsächlich das Geschäft, sie bauen, holen die Grundstücke, bauen da drauf und verkaufen die Häuser oder auch die Wohnimmobilien als einzelne Wohnungen. Und sie mussten jetzt leider den Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit beantragen. Klar, die Frage hier ist, warum und wieso, weshalb, ist auch klar, hohe Zinsen, schwache Nachfrage, die natürlich den Häuslebauer hier belasten. Die drei Sparten, die das Unternehmen hat, ist ja Hausbau, Finanzierung und die Ferienwohnungsgeschichte, aber das ist natürlich alles relativ einseitig, weil man eben nicht diese Vivonovia hat ja die Möglichkeit, ich sag mal, die Mieten einzunehmen, ja, und damit hat man einen gewissen Cashflow. Das hat man hier nicht. Insofern ist es immer schwierig für die ganzen Unternehmen aus diesem Sektor. Und das hatte sich auch schon angekündigt. Jetzt ist es nun offiziell, der Sanierungsplan im Dezember hat offensichtlich nicht so funktioniert und geholfen, wie sich's gewünscht wurde. Auch das Unternehmen, also der Bauträger Traumhaus, ist ebenfalls in der Insolvenz.
Ein Traum.
Ja, Traumhaus-CEO macht die Politik hier verantwortlich, unter anderem die hohen Zinsen und den Krieg natürlich auch. Er meint auch, die günstigen Häuser im Speckgürtel sind nach wie vor in einer hohen Nachfrage. Das würde ich ihm sogar unterschreiben. Das ist einfach so. Nur ist halt gerade natürlich die Rahmenbedingungen für eine Finanzierung eines Hauses auch nicht ganz so einfach. Und so hat man sämtliche Häuser auf Halde produziert, auf Grundstücken, die man fremd vorfinanzieren musste. Und das macht natürlich dann ein Problem, wenn man plötzlich keinen Absatz mehr hat. Da eben keine Nachfrage mehr.
Aber er sagte doch, es gibt eine hohe Nachfrage.
Richtig, generell schon, aber aktuell kann es halt gerade keiner leisten durch die hohen Zinsen und deswegen ist die Nachfrage so gering. Und dann hat man das alles schon gebaut, hat die Grundstücke vorfinanziert und die müssen ja irgendwann mal auch wieder bezahlt werden. Und nun sind wahrscheinlich hier die Kostenseiten etwas größer als die Einnahmen und das macht es dann zur Insolvenz. Und weitere Bauträger stehen auch auf der Kippe, also hier muss man ein bisschen aufpassen.
Ja.
Es gibt sicherlich ein paar, die schaffen es. Der Markt hier wird immer kleiner, das heißt, wer durchkommt, kann hier natürlich eine Chance haben. Ich benenne mal noch Aroundtown, Instone Real Estate, die auch hier in Leipzig sehr präsent sind. Und man kann es nur hoffen für jedes Unternehmen, die es schaffen. Aber ganz ehrlich, der Gewinner am Ende des Tages wird hier auch wieder Vonovia sein. Denn sie sind mit dem ertragsreichen Mietgeschäft einfach nicht nur auf dieses Projektmanagement oder auf dieses Projektgeschäft bezogen, sondern können hier, ich sag mal, auch diese hohen Zins Phasen auch irgendwo abfedern und nach dieser ganzen Thematik werden sie wahrscheinlich verstärkt mit einem kleineren Konkurrenzmarkt und sie entwickeln ja auch Projekte und verkaufen diese. Ne? Ist ja nicht so, dass sie nur vermieten. Und ich glaube, da sind sie tatsächlich wieder Gewinner. So schade das ist natürlich für den Markt, für den Mietmarkt wäre es viel besser, wenn dann hier viel mehr Angebot hätte und wenn die Preise so günstig sind, dass sich jeder irgendwo ein Eigenheim leisten könnte. Aber dem ist noch nicht so. Und deswegen hier ganz klar mein Flop der Woche, Helmer Eigenheimbau, leider eine Insolvenz, die viele ja auch vor einem Jahr, vor zwei Jahren nicht kommen sehen haben.
Ich glaube, wer jetzt, wenn sie schon so viel produziert haben, wer jetzt Cash hat, könnte vielleicht hier günstig ein Schnäppchen machen.
Ja, aber da auch Vorsicht, weil wenn da irgendwo ein Baumangel ist, hast du natürlich dann auch einen schlechten Ansprechpartner. Und dann willst du das auch nicht selber bezahlen. Ne?
Quizfrage an dich. Wir schreiben das Jahr 2022.
Mhm.
Es ist der 14. Januar. Ich weiß nicht, wie das Wetter war in Lehrte bei Hannover.
Oh. Hm.
Wie hoch war der Aktienkurs?
Ja, der war schon bei 70, 80 Mal. Ne?
69 Euro. Der höchste Aktienkurs, den die Aktie je hatte.
Okay.
Wir schreiben heute den 8. März. 9:35 Uhr. Die PV läuft. Wo steht der Aktienkurs?
Ja, 0,3.
26 Cent.
26 Cent, ja. Also, Finger weg natürlich, ne? Das ist jetzt nur noch Insolvenzmasse. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, dass Gläubiger bedient werden. Das sind übrigens nicht die Aktionäre. Insofern
ganz
bleibt das Risiko bei den
Eigentümern. Wichtig, schlagen wir mal die Brücke jetzt noch zur Immobilienkrise 2008. Da stand die Aktie bei 2,75.
Ja.
Also hier gibt es nichts mehr zu holen.
Nee,
das Ding wir waren noch schon mal dann bei 1,72.
Ja, aber
am 20. März 2009, aber
genau, ist, also aufpassen, ne? Jetzt ist wirklich eine Insolvenz da, da ist nichts mehr
zu holen. Da geht wieder ein Gezocke jetzt los, da macht die Aktie dann mal wieder 10%
ja,
plus, also 40% minus.
Kann man nur, ich möchte eine neue, noch was weiteres, was recht frisch reinkam, und zwar HelloFresh hat noch Zahlen gebracht.
Und? Als Flop?
Und da möchte ich, ja, das möchte ich als Flop gerne noch mit reinlegen, denn das sieht für mich aus wie auch bald Insolvenzkandidat.
Ehrlich?
Da geht es um negative Umsatzentwicklungen und auch Entwicklungen, die nicht so gut sind, wenn man ein bisschen genauer reinliest. Also meine Spekulation in dieser Woche ist, und das habe ich jetzt gerade relativ frisch entschieden, dass die HelloFresh-Aktie, und ich hoffe, dass jeder natürlich da noch besser laufen wird, aber die ist halt 45% im Minus.
Ui.
Ich glaube, der Insolvenzantrag wird dieses Jahr noch stattfinden, leider müssen.
Das klingt
hart. Ich glaube es einfach. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt hier durchaus lange überleben. So auch das, was sie schreiben.
Krass. Sie schreiben das mit Insolvenz?
Nee, das nicht. Nee. Aber sie schreiben, dass sie negative Umsatzentwicklung und sie schreiben es auch so wischiwaschi, dass man erst beim zweiten Blick erkennt, dass es durchaus auch hier um existenzielle Geschichten geht. Und die 45% heute sind kein Zufallsprodukt. Also aufpassen, hier, wer da investiert ist, vielleicht noch die Mumsel mitnehmen, was da noch zu holen ist.
Krass.
Bitte aufpassen, nicht reingehen.
Krass.
Auch wenn es schmeckt, auch wenn es vielleicht Spaß macht, dort zu bestellen. Also der Indikator ist immer, wenn diese Gutscheine immer größer werden, um mal dort zu probieren, dann ist das nichts kein gutes Zeichen. Und das haben wir ja beobachtet, mal waren es 50 Euro und dann irgendwann habe ich mal für 150 Euro diesen Bestellgutschein gehabt. Alles keine guten Zeichen. Ich hoffe es trotzdem für jeden, dass das Beste draus wird und wünsche es mir auch nicht, aber krass. Es sieht gerade nicht so gut aus.
So, Marcel, wir haben viel gesprochen, viel gemacht.
Das stimmt.
Das heißt, wir müssen jetzt den Grill anschmeißen.
Genau, den Depotgrill.
Und roasten den lieben Andi. Ganz wichtig, wenn du auch einmal bei einem Roast dabei sein möchtest, info@modernvalueinvesting.de und dann kommst du gleich auf die Warteliste. Nächsten Monat haben wir noch jemand?
Ich glaube, zwei haben wir noch offen.
Nee. Ich habe geschaut.
Okay, na gut.
Also mit etwas Glück könntest du schon übernächsten Monat dabei sein. Mhm. Und ich würde kurz vorlesen, was er geschrieben hat.
Okay.
Lieber Marcel und lieber Philipp, schönen Nachmittag aus Österreich. Grüezi, Servus und hallo. Und ich höre euren Podcast, seit ich Zeit fürs Investieren habe, in Klammern 2021, und schätze eure Meinung sehr. Wenn ich ein wenig geduldiger gewesen wäre und euren Ratschlägen gefolgt wäre, stopp, Disclaimer lesen, ganz wichtig, wir geben hier keine Ratschläge, alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinung und ist wahrscheinlich völlig falsch.
Guter Einschub.
Würde es wahrscheinlich besser in meinem Depot aussehen. Hätte Fahrradkette. Aber es ist nie zu spät, um sich weiterzuentwickeln. Sehr schön.
Das müssen wir nur schreiben.
Sowas liebe ich, ja. Selbstreflexion und, sag mal, Reflexion oder Reflexion?
Reflexion.
Selbstreflexion, mega. Deshalb wäre es mir sehr wichtig, dann sind wir genau für dich da, wenn ihr dieses Mal mein Depot roastet. Hier findet ihr meine Aktien und ETFs. Wir werden das natürlich nochmal in einen Instagram-Post auch packen. Wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du es auch jetzt gleich. Rot bin ich im Minus, grün im Plus. Ich bespare 2 ETFs zu 50 Euro monatlich für meine Tochter, Invesco und FunEgg. Alle anderen ETFs bespare ich auch mit jeweils 50 Euro und den Core MSCI mit 150 monatlich. Ich bin langfristig orientiert, aber habe auch schon Werte verkauft. Gesamtgewinn ca. 4.000 Euro. Nebenbei zocke ich mit 1 bis 3 kleinen Beträgen, zum Beispiel Cypher. Da könntest du mal schauen, wenn du es nicht weißt, was die machen. Des Weiteren habe ich auch ein Kryptodepot, welches sich im Moment mit ca. 4.000 Euro im Plus befindet. Summa summarum war ich am Ende des Jahres 2023 mit diesem Depot 5.000 Euro im Plus, 6%, aber ich denke, da geht noch mehr. Deshalb höre ich unter anderem auch euch zu und lerne jedes Mal viel Neues. Es würde mich freuen, von euch ein paar weitere Anregungen und ein ehrliches Feedback zu meinem Depot und meinem Handeln zu bekommen. Falls ihr weitere Infos benötigt, einfach mal melden. So, das haben wir dann natürlich gemacht, als er uns geschrieben hat. Und jetzt haben wir ihm die Woche nochmal geschrieben, wie es aussieht, hat er geschrieben. Es freut mich, von euch zu lesen. Ich habe tatsächlich ein paar Käufe getätigt. No Limits ist ein Wikifolio, 20% im Plus. Eine Tranche BAT, ENP, also Enphase. Dann Dann hier. Und würde bei Rücksetzern eine Tranche nachkaufen. Alle drei leicht im Plus. Ein ETF, iShares Automation and Robotic, habe ich das letzte Mal nicht angeführt. 15% im Plus. Ansonsten keine Verkäufe. Gesamtwert meines Aktien- und ETFs-Portfolio 20%. Krypto bin ich über 50% im Plus. Ich freue mich auf euer Feedback und vielen Dank schon mal im Voraus. Wie wollen wir anfangen?
Ja, fangen wir mit Buchstaben. Ja,
wollen wir erst Buchstabe die ETFs A durchgehen oder wollen wir die Einzelwerte?
Dann nehmen wir erst die ETFs.
Okay. Ich würde es kurz machen, weil einfach ist. MSCI World Core, mega, check, ja?
Ja.
Zack. Dann Videogaming finde ich auch interessant, wenn man sagt, spannender Markt, wächst auch mehr als die Markterwartungen. Ich will in dem Gaming-Sektor investiert sein, hatten wir ja auch schon gemacht. MSCI Emerging Markets IMI, wenn man langfristig investiert sein möchte, auch in dem Bereich, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wirtschaft in China vielleicht in 30, 40 Jahren eine andere ist als heute. Check, gehe ich mit. Der Rest wäre ich schon wieder raus. Wieso, weshalb und warum? Weil einfach ist. Und ich habe im MSCI World schon eigentlich alle Unternehmen des S&P 500. Da muss man sich auch mal die Gewichtungen anschauen. Man hat hier viel doppelt gemoppelt drin. Und deswegen, ich würde es einfach dort so einfach wie möglich halten. Einen Ausschüttenden würde ich nehmen, damit wir nicht diese ganze Vorabpauschale und etc. das ganze Gedöns haben, worüber wir Anfang des Jahres schon gesprochen haben. Weil wir sehen auch hier, auch natürlich bei den Einzelaktien, um hier wieder die Brücke zu schlagen, hier sind die großen Top-Positionen aus dem World und aus dem S&P 500 sogar auch nochmal als Einzelwerte drin. Und dann wird es einfach schwierig, wenn man sich diesen Klumpen reinlegt, überhaupt irgendwie eine große Outperformance zu generieren mit Einzelwerten. Und das sollte ja das Ziel sein, wenn man in Einzelwerte investiert. Deswegen, ich würde einfach mal schauen, Gewinne, also hier den Verlustfreibetrag etc., da vielleicht was ausnutzen. Er scheint ja auch bei manchen sogar auch noch negativ zu sein. Vielleicht kann man das auch ein bisschen diversifizieren oder streuen und gegenseitig sich aufheben lassen. Er hat ja auch Commodities dabei, also auch Rohstoffe. Das wäre zum Beispiel gar nichts für mich. Nichtsdestotrotz, ich würde bei den ETFs, so mache ich es auch, ganz einfach halten. Und ja, ich kann den Gaming-ETF noch, also ich würde MSCI World behalten, Emerging Markets und Vector Gaming, kann auch völlig verstehen. Und wie gesagt, das ist keine Aufforderung, jetzt hier irgendwas zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist nur meine persönliche Meinung, was ich machen würde. Was würdest du machen?
Ich würde es tatsächlich beim ETS würde ich es ähnlich halten, wie du es gerade sagst. Also wenn ich schon in dem Bereich bin, dann habe ich eh schon das alles auch abgedeckt. Insofern, klar, der S&P 500 ist an sich nochmal immer spannend und läuft auch sehr, sehr gut, weil es ein toller Index, keine Frage. Ja. Aber ansonsten würde ich hier auch, ich sag mal, Videogaming, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht ein bisschen Bauchschmerz. Aber wenn das so ein bisschen dieser Geschmack, auch bei Robotik und Automatik ist ja auch nochmal 15% schon gut gelaufen, vielleicht kann man es gleich zum Verrechnen nutzen, wäre jetzt auch etwas, was ich vielleicht einfach wieder veräußern würde. Ja, genau. Nee, würde ich tatsächlich so an mich sonst bei den ETF-Geschichten deiner Meinung anschließen. Ich glaube, bei den Aktien gibt es dann schon deutlich mehr zu sagen.
Machen wir noch kurz die Kryptos?
Die Kryptos,
was würdest du machen, wenn ich dir jetzt ein Depot schenken würde aus Kryptowerten?
Mit 50% plus.
Mit 50% plus. Hand aufs Herz, weil man kann sie ja, glaube ich, nach einem Jahr, gibt eine Haltezeit, kannst du steuerfrei verkaufen bei Kryptowerten. Mhm. Da fördert das der Staat.
Stimmt, klar.
Was würdest du machen, wenn du dich erkundigt hättest und alles steuerfrei, du könntest jetzt Gewinne mitnehmen?
Ja, schwer zu sagen, 50% gelaufen. Ja, ich glaube, je nachdem, was das natürlich Krypto ist, ne, das ist ja nicht alles gleich. Wenn das jetzt Bitcoin wäre, ja, kann man es vielleicht noch ein bisschen halten, ne? Den Run mitnehmen.
Nach dem Halving.
Ja, einfach laufen lassen, vielleicht ist es gar nicht so dramatisch. Könnte man vielleicht auch später mal ein paar Anteile rausziehen und dann verkaufen. Geht auch. Also
ich mach's kurz.
Du würdest
verkaufen, ich würd's ist schon klar. Aber oder mir vielleicht eine schöne Pumpgun kaufen oder Panzer. Panzer kriege ich doch auch im Darknet.
Also, ja, geht auch. Naja, also kann man natürlich entscheiden, wie man möchte. Ich glaube, die Krypto würde ich jetzt noch mit den Run mitnehmen und dann tatsächlich so ein bisschen zeitnah dann verkaufen. Ne?
Gehen wir zu den Einzelwerten?
Ja, sehr gern.
Erster Punkt, der mir hier auffällt, ist mehr Rot als Grün. Ja. Und das wäre mein Ziel.
Also das heißt, um es kurz zu sagen, mehr Verlust. Im Minus als im Plus. Ne?
Also genau, also ohne, dass wir bis jetzt auf die Werte eingegangen sind. Und deswegen wäre das erste Learning, also ich würde jetzt grundsätzlich, auch nachdem ich hier die Meinung von irgendwelchen zwei Hyopies gehört habe, würde ich erstmal nichts ändern. Ich würde mich mal in Ruhe hinsetzen und mal so überall drei Thesen aufschreiben, wieso ich in welche Aktie investiert habe. Also ich finde, man sollte schon zwei, drei Gründe zu jedem Unternehmen, das man investiert, finden, wieso, weshalb und warum. Und vielleicht sich auch aufschreiben, was wäre für mich ein Punkt, wo ich verkaufen würde. Also muss es sein, dass die zwei Thesen oder drei Thesen nicht mehr aufgehen, dann würde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Nichtsdestotrotz glaube ich, sollte man sich darauf konzentrieren, vermeidbare Fehler zu vermeiden. Und wenn ich jetzt schaue, es sind mehr rote Positionen als grüne, scheint es ja so zu sein, dass beim Stockpicking etwas anders läuft als bei den ETFs. Weil bei den ETFs sind von 7 ETFs gerade mal 2 rot. Ja? Und wir haben 26 Einzelwerte. Und davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann nochmal 6, 14. Also etwas mehr als die Hälfte sind rot.
Ja.
Ja, also gehen wir es mal, was sagst du jetzt, der erste Eindruck, ohne dass du die Werte gelesen hast, sondern nur grün und rot.
Ist auch ein bisschen viel mit, ich sag mal, unerfüllter Fantasie dabei.
Ja.
Würde ich jetzt mal so auf dem Überfliegen mal so mit reingehen. Hier sind ein paar Sachen dabei, wo einfach fundamental nicht viel dahinter steht oder nicht mehr viel dahinter steht, muss man vielleicht auch mittlerweile sagen. Und klar, falsche Entscheidungen hat man in der Vergangenheit immer jeder getroffen, ne? Wer das von sich weg diskutiert, ich glaube, der lügt sich selber was vor. Insofern kann das immer passieren. Hier und da vielleicht mal ein paar Chancen nutzen, um ein bisschen auszugleichen. Ja, genau. Also weniger Zockerei würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen.
Was hältst du von meiner Idee, mal aufzuschreiben? Also wir haben ja das Schöne, wir müssen uns ja, und das ist das Geile hier auch an diesem Podcast, wir müssen uns ja jeden Monat vor uns und vor euch rechtfertigen, wieso, weshalb und warum, ja.
Ja, das stimmt. Deswegen schreiben wir es ja auch auf, weil es hilft uns natürlich selber auch noch genau. Mit dabei. Und klar, warum, also immer fragen, wie die Strategie ist, warum kaufe ich eine Aktie, bin ich wirklich von dem Geschäftsmodell überzeugt und so weiter.
Ich würde schon wichtige Punkte. Wir gehen es jetzt durch
ja. Und
jeder von uns gibt eine Fantasie mit, wenn es geht. Also jetzt hier nicht.
Ja,
die Fantasie ist, Apple wird Google kaufen.
Genau.
Okay. Starten wir mit AAKB. Hast du davon schon mal gehört?
Genau. Sie machen Pflanzenöle und Fette, also Pflanzenfette und so. Das ist im Prinzip so ein.
Wie könnte für dich eine mögliche Fantasie aussehen? Siehst du eine?
Ja, steigende, vielleicht also Produkte, einfach eine Produktpalette.
Steigendes Kochen.
Ja, ich glaube, das ist halt, also ich würde sie nicht halten, nicht kaufen, keine Frage, aber ich habe auch jetzt sowas wie
also ich General sehe wirklich Mills nicht eine, und Co., eine mögliche Argumentation in dem Punkt zu sagen, der Wohlstand auf der Welt wächst, außer in Deutschland. Das heißt, die Leute kochen mehr, sie gehen mal mehr essen und deswegen werden mehr Öle und Fette gebraucht.
Genau.
Allerdings um den Hunger der Welt zu, aber es ist sehr weit hergeholt. Das
sind einfach Konsumgüterausgaben. Also ganz normale Öle, die werden halt gekauft oder nicht. Und wenn du halt ein bestimmtes, schönes Öl hast, dann werden halt mehr verkauft. Aktuell gibt die Aktie in den letzten 4 Jahren nichts her.
Um mich auch selber zu reflektieren, ob das aufgehen könnte, da du hattest ja auch gerade, glaubst du, bist du markentreu bei Öl und Fett?
Deswegen habe ich keine Konsumgüterhersteller im Depot, nahezu nicht.
Jetzt nehmen wir mal an, das gute Olivenöl ist aus zu Hause. Du brauchst es jetzt aber, sonst schmeckt dein Tomate-Mozzarella-Baguette nicht.
Das wäre bei mir ersetzbar.
Dann gehst du direkt los und kaufst eigentlich im nächsten Laden genau das, was du kriegst, oder? Also ich glaube, markentreu ist schwierig. Ja, also für uns beide, wir sehen eigentlich keine wirkliche Fantasie.
Hier wäre ich auch, wäre ich tatsächlich raus. Das, glaube ich, können wir auch relativ kurz machen.
Die Jahrhundertaktie danach.
Airbnb. Würde ich behalten, tolle Aktie. Ich meine, ist auch schön im Plus. Ich sag mal, hier läuft es. Und die letzten Quartalszahlen haben gezeigt, dass es wirklich eine Macht ist. Und das finde ich weiterhin haltbar. Tolle Aktie. Dann Alibaba. Ja, leider zu früh gekauft, muss man sagen. Hier fehlt mir jede Fantasie, einfach weil jeder Gewinn jedes Quartal der chinesischen Regierung zufließen könnte, wenn sie es wollten, für irgendwelche Sozialausgabegedöns. Und deswegen wäre das für mich hier Red Flag. Würde ich verkaufen, tatsächlich auch im Minus, weil ich glaube nicht, dass die Aktie so schnell wiederkommt, auch wenn alle schreien, die sind gerade billig.
Ich würde sagen, wir kürzen ab. Alphabet, Amazon, Apple.
Halten.
Auch Applied Apple Materials.
Würde ich genauso halten. Aktuell vor allem mit dem Einstiegskurs ist völlig in Ordnung. Langfristig würde es schon passen mit diesen ganzen, in den ganzen Thematiken. Das sieht man ja gerade auch bei allen anderen.
BioNTech ist eine, für meines Erachtens nach wäre die Fantasie tatsächlich nur eine Spekulation auf eine hohe Cash-Position und dass hier was klappen wird.
Genau, aber man ist ja auch schon, also er ist ja jetzt 50% im Minus knapp. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Aktie kraucht bei 90%, bei 90 Euro umgerechnet.
Hat er das geschrieben?
Und ja, Kaufpreis 185. 90 ist sie gerade, also.
Ach so, das sind ja die Kaufpreise.
Ja, eben, da muss man natürlich schon sagen, okay, was muss jetzt noch passieren, dass da wieder die Aktie zum Leben erweckt, ne?
Aber wichtig ist, bei 50% minus die Aktie muss sich halt auch verdoppeln, ne?
Ja, und da brauchst du halt einen Grund, wie wir haben jetzt ein Medikament gegen Krebs XYZ. Ja. Schön wär's, würde ich mich natürlich auch freuen für das Unternehmen und für alle, die investiert sind, aber das kann halt noch ein gutes Stück dauern.
BYD hat so gefühlt überall ihre Finger im Spiel, ob es PV-Speicher ist, ob es Autos sind. Und ich muss sagen, ich finde die Autos gar nicht mal so hässlich.
Nee, hässlich nicht. Das stimmt.
Deswegen, wenn man überzeugt ist, why not?
Genau, das würde ich bei BYD immer so sehen. Also tatsächlich, wer überzeugt ist, da eine gewisse Vorliebe für die Autos oder so sieht, eine Chance sieht, warum nicht? Ja, keine Frage.
Cloudflare?
Ja, langfristig, glaube ich, passt.
Auch in unserem Wiki mit dabei. Was macht Cypher? Irgendwas Cyber.
Metaverse.
Ah.
Aber Penny Stock, bitte Finger weg, am besten gar nicht merken, gleich weg, gleich löschen, würde ich auch jedem empfehlen.
Also machen wir es kurz, sie machen im Metaverse, was nicht funktioniert.
Ja, aber sind ja auch als Penny Stock null kapitalisiert, also Branchenleader findet man nicht als Penny Stock.
Nee. Ja, Coinbase, ist eigentlich ja ganz gut gelaufen in den letzten Aber ich glaube auch hier wieder mit dem ganzen Krypto-Gedöns.
Naja, entweder man glaubt an Krypto, dann läuft natürlich Krypto selbst und Coinbase, oder man denkt, Krypto wird jetzt wieder schlecht laufen, dann sollte man beide verkaufen. Ne? Ist klar.
Gazprom, krass.
Ja, ist wahrscheinlich eine Restposition dann, ne?
Also wenn es geht, irgendwie weg damit.
Ja, wenn es überhaupt geht, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade buchungstechnisch.
Wenn nicht, vielleicht mal zur Hauptversammlung fahren.
Ja.
Schöne GFT Vorstellung. Technologies, aus Sachsen sind die, glaube ich, ne? Die machen Software.
Okay.
Ja, also da auch wieder einfach mal aufschreiben.
Wahrscheinlich, genau, wenn man mehr weiß oder wenn man sagt, okay, kann ich mich identifizieren mit und habt ihr dann einen Zukunftsmarkt, dann ist das doch eine tolle Sache. Cinco Solar.
Finde ich schwierig, weil diese, ich glaube, der Markt wird einfach geflutet von diesen ganzen PV-Platten und mir als Konsument, ich kann es wieder nur selber sagen, ich habe es bei Soli, also mir ist es total egal, von welchem Hersteller die kommen. Die haben alle ihre Leistungsangaben und wenn es dir nicht passt, dann werden die halt ausgetauscht in Garantie. Und du kriegst ja heutzutage, ich glaube, 25 Jahre Garantie auf die ganzen Komponenten hinterhergeschmissen. Deswegen ist mir das ziemlich egal, wer hier für mich Strom produziert.
Ja, genau. Und hier kann ich, würde ich so sagen, auch hier die Aktie 50% mindestens im Minus. Also klar, ein bisschen zu früh gekauft, beziehungsweise muss man jetzt sehen, wie man da rauskommt. Deswegen sind alle Solar. Ja. Die Schichten sind gerade stark im Minus, deswegen muss man hier vielleicht auch den Zeitpunkt mit betrachten. McDonald's im Plus, klar, Buy and Hold, Microsoft würde ich gleich so mit anschließen. Bei Niebe wäre ich wiederum raus, hätte jetzt schon hier die Verluste mitgenommen.
Einfach, aber auch eine Mega-Aktie, ist eigentlich immer richtig gut gelaufen. Aber ich glaube, was da denen viel auf die Füße fallen wird, sie machen ja nicht nur Wärmepumpen, sondern auch Kamine. Und ein Kamin, weißt du, was das für deine CO2-Bilanz im Haus bedeutet und auch für die Wärmedämmung, das, da kannst du ja eigentlich, ist ein Genickschuss.
Ja, aber das würde ich nicht mal daran festmachen. Ich würde sogar sagen, es ist diversifiziert sogar das Geschäftsmodell von Niebe. Ja. Aber andererseits, es gibt gar kein USP. Am Ende ist es doch völlig wurscht, von wem du die jeweiligen Produkte hast.
Ja.
Wichtig ist, dass du günstig wie möglich rankommst. Und ob sie die günstigsten sind, ist ja die andere Frage. Insofern
vermutlich nicht, wenn sie in Europa produzieren.
Wahrscheinlich sogar das nicht. Ja.
Nvidia.
Toll, auch schön im Plus jetzt mittlerweile, muss man sagen. Glückwunsch zu diesem Einkauf bei 250 gekauft. Ist jetzt bekanntermaßen weit oben oder weiter oben. Alles gut.
Platz 20, die ewige Aktie.
Genau.
Die ewige Spekulation.
Ja, Luftschloss, ne? Plug Power nach wie vor. Klar, es gibt immer wieder mal gute Nachrichten. Ist für mich aber auch ein Luftschloss, weil hier passiert nur wenig was.
Und wir wissen, wer wohnt im Luftschloss? Der Bowser. Und möchte man beim Bowser wohnen? Nein.
Super Mario möchte das nicht. SMA Solar Technology sehe ich ähnlich wie bei Cinco Solar. Muss man ein bisschen aufpassen. Dann haben wir diese Lithium, also diese Rohstoffaktien, wo ich immer Red Flags habe. Natürlich weder Lithium noch Uran noch irgendwas würde ich mir da ins Depot legen als Unternehmen, einfach weil zum einen Pennystock zum Teil und die anderen Geschichten sind dann auch häufig sehr stark zyklisch.
Apropos Pennystock.
Ja,
eins drunter, Tractium Uranium.
Ja, meine ich.
Muss nicht sein. Also Finger weg immer von diesen Buden.
Die haben noch kein Reich gemacht.
Kommt die aus Kanada? Kannst du mal gucken?
Ja, ich gucke in der Zeit. Du kannst schon auf die nächste eingehen.
Dann den BIT Global Internet Leaders von Herrn Jan Beckers. Er schafft es, den Markt zu schlagen. Er zeigt das auch. Er hat auch einen richtig coolen Podcast. Also das wäre auch was für dich.
Okay.
Tech-mäßig. Er hat ja auch wirklich coole Sachen. New entdeckt. Er hat auch schon Duolingo. Also da ist er schon fit aufgestellt. Ich glaube, man kann auf diesen Mann und auf dieses Produkt auch mit dem Fonds setzen, weil sie es geschafft haben, nachhaltig den Markt zu schlagen.
Sehr gut.
Tractium, Uranium.
Kanada.
Ah, nein.
Na, klassisch.
Da gehst du mal, wenn du richtig Bock hast, dann zu Wall Street Online ins Forum.
Da findest du viel.
Da findest du viele, die alle in Kanada waren und geguckt haben, wie der Hund in diese Uranmine gekackt hat.
Und jetzt was finden, ja.
Und jetzt leuchtet der Hund. Wacker Chemie, ja.
Ja, genauso Rohstoffe.
Zyklisch.
Finde ich auch raus und würde ich auch, also diese, also, wo ich raus bin, würde ich übrigens verkaufen.
Ja. Und ZipRecruiter ist glaube ich, eine Doppelgänger-Fantasie. Da ist einer von den Doppelgängern ganz groß.
Ja, stimmt. Erinnere mich, dass da mal
Also Thema machen wir es kurz. Wurde. Ich würde persönlich mich von sämtlichen zyklischen Aktien wieder trennen. Also wo dies rauf und runter geht. Ich will nicht immer irgendwann in mein Depot gucken und ach ja, jetzt wieder hoch und runter. Pennystocks würde ich auch kicken. Wenn ich unbedingt Rohstoffe haben wollen würde, würde ich tatsächlich vielleicht überlegen, den MSCI World Materials drin zu behalten und das über einen breiten abdecken.
Ja.
Hier sind coole Ideen dabei. Ich glaube, das Learning wäre, ich würde hier ausdünnen. Er ist ja auch bestimmt noch jung. Und er macht ja schon so viel richtig. ETF-Sparplan für die Tochter selber auch. Aber hier nochmal fokussieren. Lieber entspannt mit einem Unternehmen. Er ist eh überall in der Welt investiert. Selbst in Gazprom und in Hunde, die in Uranminen scheißen in Kanada. Deswegen, und beim Bowser im Luftschloss. Genau. Deswegen.
Genau. Bei der Auswahl der Aktien würde ich auch das, also gerade nicht in Luftschlösser oder irgendwelche Vorhaben, irgendwelche Planungen, die noch nicht reell sind, sondern tatsächlich in Branchenleader, die schon machen, die schon tun, die schon umsetzen, die daraus schon Profite schlagen.
Genau.
Also die Branchenleader raussuchen, investieren, buy and hold und los geht's und da hier vielleicht die ein oder anderen spekulativen Sachen einfach outsourcen.
So, Marcel.
Investmentidee.
Dann hau mal raus. Ich bin überrascht.
Was
ist das für ein Tech-Unternehmen, was du uns jetzt hier mitbringst?
Ja,
Nix?
Nein, das ist kein Tech-Unternehmen.
Wie bist du, also jetzt, wie bist du auf dieses Unternehmen gestoßen? Hast du, nee, du hast keinen Keller.
Nein, das
stimmt. Hat's geregnet?
Hat's auch nicht? Nein, ich habe einfach mal nach den Dauerläufern gesucht in Europa.
Oh.
Und habe da einen der trendstabilsten gefunden. Und zwar nennt sich diese Aktie Mund, oder das Unternehmen Mundtos.
Noch nie gehört.
Mundtersab, also ist in Schweden. Und sind auch in Europa weit unterwegs, ne? Keine Frage, sind auch schon sehr lange unterwegs und sind ein echter Dauerläufer. Und die machen eigentlich nichts anderes, als Spezialist zu sein für Entfeuchtungssysteme, Produkttrocknung, Feuchtregulierung für sämtliche Branchen. Also wenn man sich die Website mal anschaut, merkt man schnell, dass man hier nicht nur von einer Branche abhängig ist, sondern sehr breit ist.
100% fast in einem Jahr. Ja,
guck dir die längere Euro noch an.
Also in fünf Jahren 373. Also Wahnsinn.
Ja.
Und seit 2017 haben sie einfach 155% gemacht.
Ja, also die Schweden laufen hier richtig gut, muss man einfach sagen, und sind tatsächlich aktuell super robust.
Wo hast du gesucht?
Bei, keine Werbung, keine bezahlte Werbung, TraderFox Rankings.
Okay.
Da kann man durchaus auch mal reinschauen, wenn man da Kunde ist. Und das mache ich ab und zu mal, um auch mal ein paar Gewinne rauszusuchen, die man vielleicht noch nicht kennt. Und ich glaube, da habe ich einen europäischen und vor allem auch mal einen europäischen, was ja für mich relativ unüblich ist.
Würdest du da jetzt investieren?
Tatsächlich müsste ich mich damit mehr beschäftigen, weil ich einfach die Produkte, das Thema ist, ich bin an den Produkten nicht so dran, mich reizt es eher ein bisschen weniger.
Du, wir können doch mal deine Wohnung fluten und dann schauen wir mal, wer kommt.
Würde ich schon eher dafür, wenn ich sage, oh, wie klasse das funktioniert hier. Alles
Entschuldigen Sie.
Wunderbar, ne? Also nein, klar, industriell muss man sagen und Dauerläufer und sowas suchen wir doch alle irgendwo.
Ich habe ja die Woche ein Video gemacht zu meiner Watchlist.
Ja.
Ein Teaser, schaut gerne nochmal vorbei, Link ist auch in den Shownotes, ist, ich fahre ja bald nach Norwegen und will ja mir eine Aktie mitbringen und da habe ich einmal Movi mit dabei und habe aber noch ein anderes Unternehmen aus Norwegen gefunden und ich wette, ihr habt davon noch nie gehört. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind die Höegh Autoliners. Hast du davon schon mal gehört?
Noch nie.
Sie sind ein norwegisches Schifffahrtsunternehmen mit wie viel F?
Drei.
Mit 3 F. Mhm. Das sich auf den Transport von rollender Ladung spezialisiert hat, darunter Autos, LKWs, Baumaschinen und Roll-on, Roll-off-Güter. Sie transportieren, Marcel, auch Eisenbahnen durch die gesamte Welt, die irgendwo gebaut werden. Okay. Also die werden ja nicht in Deutschland gebaut,
speziell
auf dem Frankfurter Bahnhof. Mhm. Und
so ein Baukasten.
Es ist ziemlich interessant, weil das Unternehmen hat keine Schulden und sie schütten den kompletten Free Cashflow aus. Ja, also das auch, was nach alles Investitionen übrig bleibt. Und das ist im Moment, weil die Frachtkosten auch für solche speziellen Unternehmen oder für Unternehmen, die sowas verschiffen, einfach sehr teuer sind. Da brauchst du auch spezialisierte, an ihnen ist eigentlich kein Vorbeikommen, 25% Dividende.
Ja, machen die es regelmäßig jedes Jahr?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Wäre interessant, weil nur weil sie ein gutes Jahr hatten, dann viel ausschütten, heißt ja nicht, dass das relativ stabil ist.
Wir gucken live. Ja, also da seht ihr auch, aufpassen, wir so eine Investmentidee, das ist etwas, was so für uns ein weiterer Blick einfach mal wäre.
Eine Erweiterung
sein könnte. Ja, jetzt nicht heißt, dass wir uns hier die Geschäftsberichte durchgelesen haben.
Nee, das stimmt. Also da immer natürlich zum selber Gesundheit, zum selber nochmal Meinung, zum Replizieren, das ist ganz klar. Also
so, ich guck nochmal. Autoline, Nas, da sind sie. Ich bin gespannt. Ich schau mal kurz nach.
Also der Kurs, was muss ich schon mal vorwegnehmen, läuft ja gar nicht mal so schlecht. Also hätte ich jetzt gedacht, bei so hohen Dividendenrenditen durchaus eine Red Flag. Aber, muss man sagen, hat sich ganz gut entwickelt.
85% in 2 Jahren.
Ja, okay.
Und die Dividende, na, sie ist schwankend.
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen so wie bei Hapag-Lloyd, dass wenn mal ein richtig gutes Jahr ist, hauen die halt richtig viel raus. Und wenn mal ein Jahr ist, was nicht so gut läuft, dann ist eben da wenig Dividende zu erwarten. Außer okay ist, weil da weiß man wenigstens, woran man ist. Ah. Gutes Jahr, kriegt man auch Verdienst.
Und wenn ich finde es eigentlich ganz cool.
Ist auch okay. Ja, nö.
Dann also ist doch eine aktuelle Dividendenrendite 32%.
Ja, krass. Aber wie gesagt, das muss auch dieses Jahr gezahlt werden. Ne? Da muss man natürlich wieder
ein bisschen aufpassen. Ich guck mal hier bei extra ETF, historische Dividenden. Also sie haben erhöht.
Ja.
Planen auch für dieses Jahr eine Erhöhung. Sie zahlen auch erst, so wie ich das sehe, seit 2022. Aber 22, 1,84 Kronen, dann 13,55, jetzt 19,92. Also sie hauen die Free Cashflows raus. Und ich glaube, es ist relativ schwierig, dieses Geschäftsmodell zu disruptieren. Du brauchst die Schiffe, du brauchst Know-how, du brauchst... Also das kannst du jetzt nicht einmal, wir beide könnten es jetzt nicht.
Du kannst auch nicht durch die Datenautobahn schicken.
Nee.
Das geht halt einfach nicht.
Also vielleicht für ein groß, und sie sind halt auch noch klein, ja? 1,56 Milliarden Market Cap und jetzt darfst du noch das KGV raten?
Ja, sag's.
3,38.
Ja, also sind ein Spezialist halt, ne? Klar. Ja. Insofern ist das eben immer so diese zweite Reihe, auf die man auch mal blicken könnte und durchaus mal hier und da echte Gewinner rauspicken kann. Natürlich sind die Risiken dann auch manchmal ein bisschen höher, darf man auch nicht ganz unterschlagen.
Ja, und auch die Schwankungen.
Ja, und wenn die Dividende abgezogen wird, ne?
Weil natürlich auch wenig Liquidität hier im Markt ist, also bei diesen Werten. Genau. Nichtsdestotrotz, die Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen werden. Die Nettomarge liegt aktuell bei 40%. Die Free Cashflow Marge bei 32, die Cash Conversion ist auch bei fast 80%. Verschuldung faktisch nicht da. Also, warum kleines, nicht? Cooles Unternehmen, ja.
Absolut. Ja,
spannende Sache. Was steht an nächste Woche?
Es gibt Quartalszahlen und zwar gleich am Montag gibt es von Oracle. Da werde ich heiß drauf fiebern. Die sind ja auf meiner Strong-Buy-List. Schaue ich mir erstmal an, was da zu berichten ist. Asana wird berichten, auch immer spannend aus der digitalen Welt. Dienstag gibt es die Zahlen von Porsche. On Holding ist mit dabei. Es gibt Zahlen von, wird schon langsam ein bisschen dünner, Philipp.
Ja?
Am Mittwoch Inditex, Volkswagen, Adidas, E.ON. Es gibt Zahlen von UiPath am Abend, Zalando wird berichten, Morphosis. Donnerstag die Zahlen von Adobe, Ulta Beauty, RWE. Da bin ich auch gespannt, bin ja investiert als Trade seit ein paar Wochen.
TeamViewer
ist auch mit dabei, stimmt. Am Freitag Zahlen von Vonovia, da bin ich auch natürlich gespannt, werde auch nicht verkaufen vorher. Bechtle ist auch noch mit interessant. Und HelloFresh wird auch die Zahlen bekannt geben und da wird es dann doch sehr spannend.
Ist immer hart, wenn das so vorher von den Zahlen schon so abgestraft wird vor den Zahlen. Montag gibt es Dividende von Exxon, Chevron, Novartis, Target, IBM, Amazon, Rowlands wird auch bezahlen. Am Dienstag S&P Global, 3M, Tractor Supply am Mittwoch, Northrop Grumman, am Donnerstag Microsoft, T-Mobile, Applied Materials, GM, Prudential und am Freitag Honeywell, NextEra Energy, McDonald's, CSX, Estée Lauder, Realty Income, das wird ein Hershey's auch noch, also ich kriege ja so viel Dividende nächste Woche, Corteva, Equifax, Dover, Tyson, Ball Corporation, Kellanova, Hubble, hier ist einiges mit dabei. Ich würde sagen, wir schicken dich jetzt arbeiten, machen jetzt einen Deckel drauf. Hast du noch was?
Nö.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.